The pits are sweaty, voice weak, games are heavy, much releases in this year already, but we drop ranks, hope you subscribed and steady. Spieljahr 2019, Part 2.
Moin moin Leute, heute ist es wieder soweit, eine neue Folge. Fearlist,
List.
Heute an meiner Seite List. Drei muskulöse Männer. Mit einer Stimme.
Wie Götter.
Speise. Enrico.
Moin.
Johnny.
Moin.
Wackelpudding.
Und Arthur. Wackelpudding Arthur. Sein neuer Rappername. Ja, Jungs. Heute Spieljahr 2019 Part 2.
Würde mein Flow nicht so krass sein, dann würde ich Beton heißen und nicht Wackelpudding Arthur.
Beton Arthur.
Rappen ist für Deppen, guck dich jetzt voll drauf.
Das hört sich alles wieder so Teil der Avengers. Beton Arthur.
Die Wärme macht uns jetzt schon zu schaffen und wir haben quasi noch gar nicht aufgenommen heute.
Ja. Ja, also es ist echt warm, it's hot, it's getting hard in here. Take off euer, Klaus, bitte tut's nicht. Ja, wie ist es euch ergangen? Was ist so passiert seit der letzten Aufnahme? Habt ihr irgendwas Schönes gespielt? Habt ihr irgendwas Schönes angefasst?
Pragmata habe ich durchgespielt und es hat mich sehr glücklich gemacht. Ein sehr schönes Spiel.
Sehr glücklich gemacht.
Ja, nice. Ich habe gar nicht so viel gezockt, muss ich sagen. Also doch, Persona 5. Aber naja, abseits davon. Geht.
Warum guckst du so auf mich? Johnny sagt letztens so im Chat, oh Mann, ey, ich habe irgendwie keine Zeit zum Zocken und sowas. Ich sehe ständig Persona 5 bei Steam. Johnny, ich track deine Stunden. Lüg mir nicht an.
Ja, und dann habe ich geguckt, Persona 5, 60 Stunden oder so zu dem Zeitpunkt. Dachte, oh, theoretisch hättest du Zeit. Naja, it is what it is.
Genau, so sieht's aus. Ich habe ja auch in dem Chat, wo wir gesprochen haben, erwähnt, dass ich Path of Exile 2 runtergeladen habe, weil jetzt am 29. Mai kommt ein dickes Update. Verändert sich viel, kommt viel mit dazu. Und deswegen dachte ich, okay, auf Release warten, dauert ein bisschen, schmeiß das mal an. Jetzt habe ich ein paar Klassen ausprobiert und sonstiges. Und muss sagen, für ein ARPG ist das Spiel so genial einfach nur. Mit nichts zu vergleichen. Also ich glaube, Diablo stinkt da absolut ab. Allein schon wegen der Steuerung, Physics und alles. Gutes Ding. Zukunft sieht rosig aus.
So muss auch sein.
Bin gespannt. Gibt es schon ein Release-Datum? Ich glaube noch nicht, ne?
Nein. Es ist Early Access und dauert noch auf jeden Fall.
Sind wir gespannt, was da passiert. Ja, Spielejahr 2019, Part 2. Wir wissen, was beim Part 2 immer passiert. Wir machen gleichzeitig ein Rückwärtssalto. Vorher kommt aber noch
das Review-Quiz!
Ich find's immer wieder
ja,
geil.
Warum machen wir das immer mit hoher Stimme? Warum nicht mit tiefer Stimme?
Warum machen wir nicht? Einer macht tiefe Stimme, einer macht eine mittlere Stimme, einer switcht von hoher auf tiefe Stimme und der andere redet einfach gar nicht.
Okay, ich bin Tony Soprano.
Jedes Mal, wenn ich Review-Quiz singe, habe ich immer im Kopf diesen kleinen Jungen,
Aquaman.
I love Aquaman. Das habe ich jedes Mal. Ja.
Rest in peace. Ich erzähle noch mal kurz die Regeln. Ich habe Reviews rausgesucht bei Steam zu Spielen, die wir in der Regel alle gespielt haben. Und ich habe verschiedene Kommentare hier vorliegen, die lese ich einzeln vor. Und zu jedem Kommentar haben die Jungs eine Möglichkeit, ein Spiel zu nennen. Keine Mehrfachnennung innerhalb einer Runde.
Hier.
Und ich fange gleich mal an. Two Bowls hat nach 395 Stunden den Daumen nach oben gegeben und gesagt, 1-4 mein Arsch. Oder 1-4 mein Arsch.
What the hell?
Vampire Survivors.
Nein.
Hä? Weiß ich nicht. Weiter.
Okay.
Cyberpunk.
Nee. Mirage Main sagt nach 48 Stunden, ich könnte jederzeit aufhören.
League of Legends.
Nein.
What the fuck ist das?
Borderlands?
Nee.
Es ist scheinbar sehr addictive.
Ja. Ich lese mal den nächsten Kommentar vor. Nach 100 Stunden hat Dubs den Daumen nach oben gegeben und gesagt, es ist kein gutes Spiel, wenn du Spielsuchtprobleme hast. Es ist ein fantastisches Spiel, wenn du Spielsuchtprobleme hast.
Balafro.
Vollkommen richtig.
Oh.
Ich lese den letzten Kommentar nochmal vor. Les Gibbon 59 hat nach 33 Stunden gesagt, wenn Poker so gut wäre, warum gibt es dann kein Poker 2? Daumen nach oben.
Den ersten Kommentar habe ich aber überhaupt nicht verstanden.
Es gibt diese Joker, die eine Chance von 1 zu 4 Stimmt. oder 1 zu 2 haben.
Ah.
Und es gibt so den Joke, wenn du eine Chance von 1 zu 2 hast, trifft dieser Joker zu 99% der Fällen zu. Und wenn du 1 zu 4 hast, niemals.
Ja.
Ah.
Naja.
Verstehe.
Sehr schönes Spiel, gibt es ja jetzt auch auf allen Plattformen, habe ich wirklich lieben gelernt. Ist sehr addictive, also spielsuchtmäßig. Total.
Ja. Hast du gesehen, es gibt jetzt auch Schach in der Art.
Ja,
nicht von demselben Entwickler.
So sein.
Es ist okay. Man kann das machen. Man merkt, es ist quasi 1:1 von Balatro abgeguckt. Ne? Die Regeln applyen hier sehr, sehr hart.
Ja.
Aber es ist schon funny. Macht auch Bock. Es bringt so seinen eigenen Twist rein in ein Schachgame.
Ich habe gehört, die Spieltiefe soll nicht so gut sein wie bei Balatro.
Dafür habe ich es nicht so lange gespielt. Vielleicht eine Stunde oder zwei.
Ich habe gesehen, wie Henno mit diesem Typen, wo Etienne immer Schach mitspielt.
Ja.
Wie heißt er nochmal?
Ja, genau. Schachgroßmeister, habe ich vergessen, wie er heißt.
Aber ja. Wo die zusammen spielen, das war ganz interessant.
Ja.
Nicht schlecht. Solche Spiele kommen in der Zeit sehr, sehr viel raus, ne? Ja. In Verbindung mit Brettspielen. Rune Dice zum Beispiel ist vor kurzem rausgekommen. Ne?
Ja.
Also ist da was hinter.
Aufblühendes Genre.
Mhm.
Yep. Ja, also habt ihr Bock drauf, dann zockt Cyberpunk, lohnt sich. aber ich würde sagen, wir starten mit den Games der zweiten Hälfte von Jahr 2019.
Oh yeah.
Oh yeah. Und damit kommen wir zum ersten Game. Kam raus am 27. August. Hunt Showdown. Wir haben hier einen PvP-VE-Shooter von Crytek. Richtig geiles Game. Ja, ist ein bisschen so Richtung Attraction Shooter.
Also ich wette, du warst sehr attracted, aber es geht um Extraction.
Attraction Shooter. ja, Extraction Shooter wollte ich natürlich sagen. Mit Zombies und, also die Zombies sind dann die NPCs und du hast auch andere Spieler, gegen die du kämpfen kannst. Kannst dann in kleinen Gruppen reingehen, hast mehrere Bosse, die du dort legen kannst und ja, musst versuchen dann zu überleben und die Bosse zu killen und auch ja die anderen Player. Mega cooles Spiel gewesen, irgendwie auch ganz neues System, was man da noch nicht kannte. Man musste sich erst mal ein bisschen reinfinden, fand ich so als Shooter, weil es ein sehr langsamer Shooter, auch von den Waffen her, weil ist es so ein bisschen dieses allzeitmäßige.
Westernmäßig, ne?
Genau, so westernmäßige. Aber wenn man da erstmal ein bisschen reingekommen ist und das Spielprinzip verstanden hat, hat das mega Bock gemacht.
Ja. Ja. Einer der größten Fans dieses Spiels, ein Promi, ist tatsächlich Post Malone. Der postet immer wieder, wie der am Zocken ist und der hat auch sogar eine große Collab mit denen gehabt und großer Fan von dem Spiel.
Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall ist das Spiel sehr, sehr gut, was die Mechanics angeht, weil du kannst einen Charakter generieren, zum Beispiel, wenn der Charakter stirbt, ist er Permadeath, der ist weg, ne? Ja. Du musst dann einen anderen Charakter leveln, dann dementsprechend kaufen oder sonstiges, wie solche Mercenaries dann dementsprechend, kannst dir dein Loadout zusammenstellen, kannst sagen, okay, ich möchte die Waffe mitnehmen, die Waffen kann man freischalten, das Ganze läuft auch mit einem, wie bei Call of Duty, wie heißt dieses System, wo man alles resettet und wieder neu freischalten muss.
Ja, Prestige, genau.
Genau, mit einem Prestige-System und funktioniert aber ganz gut in dem Sinne. Was mich ein bisschen stört tatsächlich, ist, man hat die PvE-Gegner, die Zombies sind sowieso in dem Sinne irrelevant, ab und zu stören, die im PvP kämpfen, aber nicht so stark. PvP-Kämpfe machen übel Bock.
Mhm.
Aber mit dem Extraction ist es, man killt einen Boss, man nimmt quasi seine Trophäe auf, wie seine Seele sozusagen, ne? Dann kriegt man ein, zwei Fähigkeiten, so dass man andere Spieler sehen kann durch die Wände kurzzeitig und muss damit dann extracten. Das gibt EP, bisschen dies, bisschen das, aber da fehlt so ein bisschen das Rewarding-System, dass man wirklich was rausholt in dem Sinne aus dem Raid, ne?
Ja.
Und außer Level und XP und sonstiges, aber nichtsdestotrotz, die PvP-Kämpfe fühlen sich so gut an einfach nur, weil es wie das alte Call of Duty ist, ne? Ich vergleiche das immer gerne damit. Man hat Waffen, man schießt auf den Kopf, man trifft den Kopf, der Dude fällt um. Ende der Geschichte. Keine Schilde, Jetpacks oder sonstiges. So ein klassischer, richtig guter Shooter. Wenn du gut zielen kannst, gut triffst, bumm, fertig.
Wobei Jetpacks wären eigentlich schon ganz witzig gewesen. Was ich an diesem Game so geil finde, wenn du erstmal ja, beim Boss bist, da hast du immer während des Bosskampfes diese Angst, dass irgendwie andere Player da hinkommen und dich killen oder dir den Boss wegnehmen. Und sobald du den Boss gekillt hast und diese Trophy hast,
ja,
wirst du ja auch auf der Karte angezeigt.
Yes.
Und musst damit extracten.
Ja.
Und dieses Gefühl, dass hinter jedem Busch, hinter jedem Baum, hinter jedem Kürbis irgendjemand sitzen kann und dir diese Trophy klauen will, das macht dich richtig nervös. Und dann musst du ja auch zum Ende laufen und dort an der Extraction Point musst du ja ein paar Sekunden überleben, bis du raus kannst.
Ja.
Und dieses Gefühl, jederzeit einfach einen Kopfschuss zu kriegen, das ist echt, als würdest du durch Los Angeles laufen.
Das Spiel macht das auf jeden Fall ganz aktiv so durch seine Mechanics, dass PvP fast nicht zu vermeiden ist.
Ja.
Dadurch, wie gesagt, du weißt eigentlich immer, wo der nächste Boss ist. Du weißt, dass Spieler auf dem Weg dorthin sind. Du siehst auch, wann der Boss gekillt wurde und wer dann die Trophy dementsprechend hat. Und oft ist das so, dass du, wenn du gegen den Boss kämpfst, als Team erstmal in Ruhe gelassen wirst, weil es bringt nichts, anderen Spielern dort reinzugehen, dich zu legen und dann den Boss zu legen, weil die Trophy bekommst du sowieso. Weil wenn du einen Gegner tötest, dann droppt die halt. Und das sorgt eigentlich sehr oft dafür, dass du nach einem Fight gegen den Boss, die Bossfights waren jetzt nie übertrieben schwer. Man muss schon ein bisschen gucken, ne? Muss schon gut agieren, aber eigentlich sind die immer relativ easy. Aber die gefährliche Szene fängt dann quasi erst wirklich danach an. Du bist einfach an einem Ort, wo jeder weiß, wo du bist. Du machst Lärm des Todes und dann musst du da halt erstmal lebend rauskommen. Du wirst eigentlich fast immer angecampt.
Ja.
Das ist einfach so ein Ding. Damit muss man leben. Das Spiel ist einfach darauf ausgelegt, dass du quasi erstmal wartest, bis die Gegner fertig sind mit dem Boss. Und dann versuchst du, die zu überwinden. Das ist eigentlich immer so. Das muss man mögen. Ich muss sagen, das hat mich am Anfang so ein bisschen abgestreckt auch, weil ich dachte, es ist gefühlt jedes Mal langweilig, weil du weißt, okay, hier wird jetzt einfach der nächste Gegner kommen. Aber das bringt seine eigene Würze mit sich.
Lärm des Todes ist eine gute Aussage, weil ich habe in dem Spiel das Soundsystem so geil erlebt. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, welches vergleichbares Soundsystem hat, dass du wirklich durch deinen Kopfhörer hörst, okay, der Gegner ist da und da, ne, also Richtung natürlich, aber auch wie weit er entfernt ist.
Ja.
Schüsse in der Ferne hörst du sehr, sehr weit tatsächlich und kannst abschätzen, okay, die sind jetzt quasi 100 Meter entfernt oder auch am anderen Ende der Map dann dementsprechend.
Mhm.
Das ist so gut gemacht. Die Maps sind nicht allzu groß. Das ist auch ein großer Faktor für den Sound, warum er so gut funktioniert. Aber damit haben die alles rasiert.
Ja, das war heftig. Auch allein schon, dass du immer aufpassen musst, wo du lang gehst, weil es gibt Krähen, die dann plötzlich hochsteigen und Sound machen. Dann weiß der Gegner sofort,
Glas,
da ist jemand.
Da war alles.
Glas, da war natürlich
halbtote Pferde, die dann
Genau. Ja, wenn du grundsätzlich einen Fight anfängst gegen irgendwelche Zombies, revealst du auch automatisch deine Position. Immer. Ne? Das ist einfach ein Ding, da muss man mit klarkommen. Und das macht's auch wirklich interessant. So, wenn man Extraction nicht kennt und nicht weiß, dass man auf sowas ganz explizit achten muss, oder zum Beispiel, ich mache eine Tür auf, ich schließe sie wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es bei Hunt Showdown tatsächlich so war, aber ich glaube schon, dass du Türen auch aktiv schließen und auch wieder öffnen kannst.
Absolut.
Einfach relevant nachzudenken, was hinterlasse ich hier gerade eben? Hinterlasse ich Spuren, dass der Gegner weiß, wo ich lang bin und sowas? Ne? Das macht's immer super funny. Aber bei einer Sache muss ich dir auch ganz, ganz aktiv zustimmen, Arthur. Das Loot-System ist quasi nicht existent. Also was jetzt wirklich, wenn du es vergleichst mit Ark Raiders oder Escape from Tarkov oder sowas, du hast ja nicht wirklich aktiv Loot auf der Map. Du findest vielleicht mal eine Waffe, aber super selten.
Ja.
Munition super selten. Das heißt, mit dem, was du reingehst, gehst du entweder wieder raus oder verlierst es. Und das ganze Waffen- und Loot-System ist dort wirklich nicht wirklich existent. Es ist nur, kriegst du diese Trophy raus oder nicht und wie viel EP verdienst du in der Runde. Und that's basically it.
Ja.
Und das ist auch das, was mir schnell den Spaß genommen hat. Weil du irgendwie, also das Game-Prinzip war mega cool, aber es war dann auch sehr eintönig. Und du hast nie wirklich Effort gemacht dadurch, dass du es geschafft hast, weil du am Ende durch den Prestige-Modus hast du Waffen freigeschaltet, aber du hattest jetzt nicht irgendwie, boah, ich habe jetzt eine, keine Ahnung, krasse RPG, Raketenwerferwaffe oder sowas hier rausgenommen und es lohnt sich dann auch da wieder reinzugehen. Du hast es eigentlich nur für diese Trophys gemacht, um danach das Level aufzusteigen.
Mhm.
Ja. Aber was die auch wieder geil gemacht haben mit den Waffen ist einfach, du hast halt dieses alte Western-mäßige, du hast langsame Waffen, du hast jetzt keine MP7 mit 100 Schuss, wo du dann brabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrabrab mal nachladen musst, hast Einschusswaffen und sowas. Das ist schon dann fürs Spielprinzip richtig geil gemacht. Ich glaube, das Spiel würde nicht funktionieren mit so modernen Waffen, wenn du damit so so eine AK-47 da rumläufst und bram, 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 bram machst.
Passt ja auch zum Setting nicht.
Nee, genau.
Das ist ja alles so ein bisschen Western-Style mit Monstern, so. Da läufst du nicht mit einer AK rum.
Richtig.
Das ist absolut richtig. Wie du sagst, Hase, das Progression-System ist nicht so belohnend dann dementsprechend. Da würde man sich mehr wünschen. Eine sehr positive Sache noch an dem Spiel ist das Environment. Es stehen überall irgendwelche Fässer, die explodieren, irgendwelche Giftfässer, auch deine Utensilien, die du mitnehmen kannst. Ne? Sei es Molotow-Cocktails, irgendwelche Fallen, die du spicken kannst. Das zum Beispiel beim Bossfight, um dich ein bisschen zu schützen. Während des Bossfights kannst du natürlich Fallen aufstellen, in die anderen Spieler reinlaufen. Das ist sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und ohne das wäre das tatsächlich langweilig.
Ja.
Na, aber grundsätzlich, die haben ja auch vor kurzem, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, ein halbes Jahr, ein Jahr, und haben die das Spiel so ein bisschen umgekrempelt, sehr viel eingefügt, sehr viel größer gemacht. Also da passiert was. Dass das Spiel so beliebt ist, zeigt sich auf jeden Fall in den Updates, in allem Möglichen, was die da machen für das Spiel, und das ist auch, ich denke, die Zukunft des Spiels sieht auf jeden Fall gut aus, vor allem wenn wir potenziell irgendwann mal in 5 Jahren ein zweites, also Hand 2 bekommen.
Poker 2.
Poker 2.
Ist Hand so gut, wenn es noch kein Hand 2 gibt?
Deswegen bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, was das Spiel angeht, und vor allem ist es immer noch seit 7 Jahren mittlerweile.
Ja.
Da und ist nicht wegzudenken.
Ja, super Game, absolut, macht echt Spaß. Kann man nur empfehlen, wenn man mit ein paar Leuten mal reinstarten will, wenn man es noch nicht kennt, geht rein, macht Bock.
Absolut. Yeah. Auf jeden Fall. Das Gute ist natürlich auch, dass du es immer mal auch kurz spielen kannst. Ne? Das ist jetzt nicht so, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, Ranking aufsteigen musst und so, damit du da irgendwie mit reinkommst. Ja, also schmeiß es mal rein, zockt es, habt Spaß, tötet ein paar Zombies. Macht immer Spaß.
Wisst ihr, was ich krass finde? Dass wir das erste Spiel jetzt durchgesprochen haben und die Luft hier drin ist schon so dick, dass ich mich schon nicht mehr konzentrieren kann.
Ja,
das stimmt. Ich spüre eine Anspannung im Raum.
Ja.
Und ich eine Bewertung. Hand Showdown bekommt ein B von uns.
Ja, du sagst, es ist super, super heiß hier drin. Da könnte man sich vorstellen, dass was Kaltes richtig gut funktionieren könnte. So eine richtig schöne, kalte Landschaft zum Beispiel. Hase, hast du eine Idee?
Ich dachte, du machst jetzt Werbung für Holy oder sowas. Das habe ich ehrlich erwartet.
So meinst du. Ich dachte, du suchst einen Cold Opener. Ich habe da schon gerappt, lass mich in Ruhe.
So, Überraschung, wir machen jetzt Werbung für Holy, Alter. Auch für euch.
Holy shit, kommen wir zum nächsten Game. Und damit versteht ihr auch Johnnys Anspielung.
Danke.
Der 3. September mit Monster Hunter World Iceborne. Genau, wir haben mit Monster Hunter World Iceborne da die Erweiterung, das DLC bekommen zu Monster Hunter World. Und für uns war das der Grund auch, dass wir alle gemeinsam wieder von vorne angefangen haben, Monster Hunter World zu zocken.
Mhm.
Richtig geile Erweiterung, hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten eine komplett neue Welt, Iceborne, wie gesagt, so eine kleine Eiswelt gehabt. Richtig cool. Einfach die Geschichte von Monster Hunter World weitergespielt. Was soll man sagen, war ein geiles Game.
Ich übernehme einfach.
Eine geile Erweiterung, ja, Monster Hunter, sag mal.
Also es ist wie bei jedem Monster Hunter, da gab es ja einen Low Rank, einen High Rank und später kam immer, wenn du das Spiel richtig durchhattest, ein G-Rank dazu. So hieß es in den älteren Teilen, in den asiatischen Teilen. Und hier in dieser Art und Weise ist es der Master Rank, der dazu gekommen ist und der eigentlich alles, was du vorher dir erarbeitet hast, ein bisschen obsolet macht. Weil du die Monster neu farmen kannst in den höheren Schwierigkeitsgraden, die haben neue Moves dazu bekommen, ganz andere Pattern und nicht ganz anders, aber so ein paar Pattern dazu. Du kommst in die neuen Gebiete rein, hier ist es ein Frostgebiet, was richtig schön dargestellt ist mit den Monstern. Ich erinnere mich noch an diesen Büffelartigen, der da am Anfang war, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja. Der schon mal schön gezeigt hat, okay, das ist hier die erste Wall, auf die du triffst, der erste Gegner. Du musst jetzt diese Anfänger-Jägerrüstung im M-Rank machen, also Master-Rank machen, damit du da überhaupt weiterkommst.
Mhm.
Und mit Vel'Kana, dem Flagship, Covermonster später, auch ein schöner, eleganter Drache, Eis. Immer wenn er kommt, hörst du dieses Klirren von brechendem Eis. Richtig schön dargestellt. Hat die Story in den nächsten Run gebracht und später mit dem neuen Gebiet, was dazu gekommen ist, also dein neuer Hub, hattest du auch noch eine Funktion zu schmelzen, Items zu schmelzen. Mhm. Fand ich sehr schön, da konntest du auf die Dekoration hin, was ja ein wichtiger Punkt war, der früher komplett random war, hier so ein bisschen durch das Schmelzen, ja, nicht berechenbarer, aber doch schon ein bisschen berechenbarer geworden ist.
Das war das Min-Maxen nicht so anstrengend, ne?
Auch mit den Talismanen, die dazugekommen sind, es gab ja das richtige Einschmelzen mit den Katzen und da gab es noch diese Oma mit dem Topf, wo du dann später auch diese Special-End-Game-Waffen machen konntest. Super, super, super geil. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Es war mit dieser Clutch-Claw-Mechanik, also du hattest ja diese Schleuder immer gehabt und da war dann eine Kralle mit dabei, wo du auf Monster springen konntest. Ich meine ja, die sogar verwunden konntest, damit die Weak Points dazu bekommen haben, wo du mehr Schaden machen konntest mit Skills, wie man es jetzt auch aus Monster Hunter Wilds kennt. Der erste Step. Und es hat alles das, wo wir bei Monster Hunter World damals noch so ein bisschen Baby-Problemi hatten, abgerundet. Und deswegen unter anderem auch für die meisten Monster Hunter Spieler und Fans der beste Teil ever.
Was ich so mochte an Iceborne war vor allem, dass du diese neue Art von Endgame hattest. Du hattest dann diese größere Welt. Ich glaube, das nannte sich dann auch einfach Expedition.
Guiding Lands hießen die.
Stimmt, du hast recht. Und da war das so geil, dass du durchgehend farmen konntest, Monster farmen konntest. Es war nicht so, dass du in eine Quest gestartet bist, so wie es ja sonst eigentlich immer war. Und dann hast du das Monster und dann legst du das Ende Gelände, du gehst wieder in den Hub, sondern du konntest dort einfach nahtlos weitermachen.
Das war das Problem. Wir hatten ja diese Fußspuren, die wir immer Fußspuren, die wir immer gesammelt haben. Und die haben nicht viel Sinn gehabt, außer von deiner Bibliothek, die du danach hattest. Und in diesen Guiding Lands oder in diesem einen Land gibt es 4 Biotope, Wüste, Eis, Dschungel und ich glaube einfach Wald.
Nicht auch Lava oder so?
Gab's Lava war es, genau. Mhm. Die 4 hattest du und die konntest du durch diese Fußspuren hochleveln und dann je nachdem, wo du hoch warst, kamen neue Monster dazu.
Ja.
Azur-Rathalos oder Gold-Ratian und so weiter. Mhm.
Ich fand das einfach geil, weil du konntest so mit deinen Freunden auch einfach reingehen und teilweise, wenn du Bock hattest, einfach so 2-3 Stunden am Stück einfach farmen, wenn du Lust hattest. So, das war schon ein gutes System, weil es dir endlich mal was gegeben hat, was neben, okay, hier kommt ein krasses Monster, eine Wall, wo ich mich aufrüsten muss, dann gehst du 5-6 Mal irgendwie in ein Monster rein, in ein Level, in eine Mission rein, um irgendwie den Loot zu kriegen und bis du dann gut genug bist eben für das nächste Monster. Und hier hattest du endlich mal so wirklich eine Art kollektives Gameplay. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das fand ich ziemlich, ziemlich nice.
Multiplayer, ein MMO.
Ja, ist ja so, ne? Weil so stark wie Monster Hunter auf Multiplayer ausgelegt ist, gab es nie einen wirklichen, okay, wir können jetzt hier wirklich eine gute Zeit zusammen verbringen in einem Gelände. So, das fand ich sehr, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht.
Bei Iceborne ist natürlich alles kalt und deswegen muss man natürlich in die Monster reingehen, wie Leonardo DiCaprio bei The Revenant.
Der arme Bär.
Genau, also klar, beste Erweiterung ever. Ne? So viel Content, so viel geiles Zeug, was dazu gekommen ist. Fatalis am Ende. Fatalis ist natürlich das Ikonischste, was es gibt in dem Sinne für Monster Hunter. Und das war auch richtig geil, dass er dann hinzugefügt wurde. Aber ich komme mal zu einem negativen Punkt, was mich zum Beispiel gestört hat. Für neue Spieler mit der Erweiterung Iceborne wurde für das Grundspiel wurden Waffen eingeführt, die einfach völlig OP waren.
Wächterrüstung hieß es.
Genau, du hast das Grundspiel mit den Waffen so easy gemeistert und die hat jeder bekommen, dann dementsprechend, der das Spiel auch dort erst angefangen hat. Und das hat es kaputt gemacht. Da würde ich mir wünschen tatsächlich, dass sie wie Final Fantasy 14 dich mit Ach und Krach durch jeden Scheiß laufen lassen, na, damit du wirklich alles erlebst. Ne?
Habe ich euch ja schon häufig erzählt, ich mache manchmal aus Jux und Dollerei irgendwie einen Challenge-Run in Monster Hunter, egal in welchem Teil, wo ich nur eine bestimmte Waffenkategorie, die ich nie spiele, einfach nutze. Und als diese Wächterrüstung zum einen kam, die extrem viel Verteidigung hat, die, ich glaube, hier dieses God's Blessing hat, dass du manchmal weniger Schaden kriegst, wenn du getroffen wirst, und ich glaube, Lebensregeneration sogar noch voll hoch hatte, warst du so OP, du konntest überall rumlaufen, brauchtest nicht blocken, brauchst nicht ausweichen und diese Wächterwaffen haben voll viel Schaden gemacht.
Ja.
Die haben immer Explosionsschaden oder sonstige Effekte gehabt, wo du jeden Mob wirklich K.O. geschlagen hast. Der Jagras am Anfang, der hat mir immer so leid getan, wenn du da mit der Rüstung reinkommst und er sich denkt, ach, nicht schon wieder.
Here we go again.
Der Nächste mit dieser Wächterrüstung.
Es ist halt gerade für Leute, die Monster Hunter einfach vorher nicht kennen und sagen, okay, ich zock das jetzt mal, geh in Iceborne rein. Die werden später dann, wenn die Wächterrüstung nicht mehr so OP ist, richtig Probleme haben.
Ja,
das weil ist die so. Einfach die Mechanics nicht kennen, die wissen gar nicht, die denken, okay, ich laufe da ein bisschen rum, stimme mit meiner Waffe einmal auf das Monster drauf und es ist tot. Ja, und irgendwann kommt das, dann schnippelt das Monster auf dich drauf und du bist tot.
Ja.
Dann ist halt different.
Das ist wirklich ein großes Problem, weil Monster Hunter ist ja auch bekannt dafür, dass wenn du länger mal nicht gespielt hast, die Steuerung komplett neu lernen musst.
Ja.
Ja.
Und wenn du dann durchrusht durch den normalen Teil und bei den Master-Rank-Monstern bist, wie Hase gesagt hat, du hast keine Chance, du kennst die Pattern nicht, du weißt nicht, wie du ordentlich ausweichen musst, wie du dich hinstellen musst, damit es nachher passt und dann bist du halt so schnell weg.
Ja, selbst wenn die Steuerung in World wesentlich, wesentlich besser wurde im Vergleich zu den älteren Teilen, muss man ja einfach sagen, ist sie immer noch so unintuitiv und so. Du musst es wirklich lernen. Du musst aktiv wissen, okay, ja, hier drücke ich das, da, da, da. Wie oft spiele ich Monster Hunter und mache irgendwelche Bewegungen, die ich nicht machen will? Zünde irgendeinen Potion oder rufe irgendetwas oder was weiß ich. Weil
Waffe
ich einfach,
wegstecken.
Ja, yeah, absolut, ohne Scheiß, weil das ist einfach, das ärgert mich jedes Mal. Deswegen, wenn ich Monster Hunter spiele, muss ich es am Stück spielen. Danach werde ich es nie wieder anfassen, weil ich werde mir nicht die Mühe machen, nochmal das ganze Moveset zu lernen. Und oh Gott, nee, das ist ein großer Kritikpunkt.
Und du redest von einer Waffe. Und man muss sagen, wenn man viele verschiedene Waffen ausprobieren will zum Beispiel, die fühlen sich alle so anders an, auch mit den Knöpfen. Das ist nicht stumpf Vierk drücken in dem Sinne.
Das ist
sehr
positiv.
Das ist sehr, sehr positiv. Das ist aber auch nochmal die Spieltiefe, die ich damit hervorheben will. Das ist so genial. Jede Waffe fühlt sich so unique an. Der Spielstil ist komplett anders. Du musst auf andere Sachen achten und alles. Zum Beispiel der Hammer ist am schlichtesten. Ne?
Ja.
Das ist immer am stumpfsten, die Waffe. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Langschwert, ne, wo du immer parryen, dodgen musst und sonstiges. Ne? Und kommen wir mal zu Wilds. Da haben die das ja noch mal krasser gemacht. Die Waffen sind noch komplizierter geworden. Ich habe Wilds ja angefangen mit dem Hammer und ich dachte, wow, Hammer kann so kompliziert sein. Ne, das heißt, wenn du einmal für einen Monat raus bist, ist schon echt schwierig, wieder reinzukommen.
Deswegen spiele ich nur Dual Blades. Nur. Sorry.
Und dann machst du diesen Attack on Titan Move immer.
Ja, beste. Es ist so easy, es ist so einfach.
Du haust
einfach
lang
drauf, du machst deinen Erzengel-Dämonen-Modus an, machst mehr Schaden, easy, alles gut. Musst ein bisschen auf Schärfe achten. Naja,
Ja, so bevor wir zur Bewertung von Attack on Titan kommen, nochmal für dich, Enrico, ich bin richtig stolz auf dich.
Wieso?
Ohne mein Zutun hast du eine Metal Gear mit reingebracht.
Fußspuren.
Also Fußspuren. Und finde ich gut, dass wir auch ohne mein Zutun über Metal Gear reden können.
Das ist ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk von mir an dich.
Dankeschön. Danke.
Banjo-Kazooie Batzenatz.
Ja, damit kommen wir noch zur Bewertung. Und Monster Hunter World Iceborne hat von uns eine S-Bewertung bekommen.
Wollen wir vielleicht mal über die Zukunft sprechen? Enrico, du bist bestimmt ein Thema und zwar
ich weiß nicht, welches Thema, aber ja.
Monster Hunter. bei Wilds. Es ist doch langsam wird es Zeit, dass da ordentlich was dazukommt, dass da DLC potenziell kommt, so wie Iceborne, ne, weil das erwarte ich auch sehnlichst, weil dann wird das Spiel nochmal auf eine neue Stufe gehebt, wenn das genauso vergleichbar mit Iceborne ist.
Ja, ich habe es in irgendeiner Folge mal gesagt, ich glaube, das war um Februar rum, da ist die letzte Erweiterung gekommen. Die bringen ja in regelmäßigen Abständen kostenlose Erweiterungen mit neuen Monstern und so weiter. Mizutsune war, glaube ich, noch dabei. Da war Lagiacrus war dabei. Hat richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich nochmal reingeschaut.
Omega.
Ja, Omega. Es gab aber auch noch zwei neue Endbosse. Ich muss gerade überlegen, welche das waren. Da war einer, der war komplett neu für Wilds gekommen. Der hat so ganz viele Waffen an sich gehabt, die konntest du nachher looten. Ein neues System mit diesen, wie hießen die, diese Waffen, die alle gleich aussahen.
Artian-Waffen.
Artian-Waffen, da gab es noch was Neues dazu. Mhm. Und da kam noch ein letztes Monster dazu. War das Alatreus oder so? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, schon ein bisschen her, verzeiht's mir. Und die haben gesagt, das war die letzte Erweiterung. Jetzt kommt nachher irgendwann mal das DLC. Also
nice.
Ich schätze, es kommt zum Winter vielleicht.
Oh, das wäre natürlich genial. Ne? Vielleicht nächstes Jahr wäre auch super. Ne? Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Da wird wieder reingestartet, reingesucht.
Die sind ja immer mit ihren März-Releases bei Monster Hunter. Also könnte auch Richtung März gehen. Das ist bei denen immer auch mit den Story-Teilen immer März.
Das wäre natürlich auch super. Das ist auch das Gute, ne, an Capcom. Die machen eine Roadmap, die veröffentlichen die Roadmap, ne, und dann weißt du genau, okay, da kommt jetzt eine Erweiterung, da kommt eine kleine Erweiterung, da kommt das Monster dazu und sonstiges. Machen die schon echt geil.
Ich glaube, warum das bei denen immer März ist, weil ich meine, im April endet doch deren Geschäftsjahr, oder nicht?
Kann
sein.
Und dann hauen die nochmal eben die Zahlen raus. Dann gibt es hier diese Hype-Käufe am Anfang beim Release und danach gehen die ins frische Jahr nochmal rein.
Aber stimmt schon, du sagst das richtig, Arthur. Capcom hat das irgendwie drauf, Spiele auch langlebiger zu gestalten durch DLCs und Patches und Updates und sonstiges. Ne? Das machen die echt viel und echt gut. Guck dir Resident Evil an, ne? Auch nach dem Release nochmal irgendwie schnell noch ein DLC rausgehauen, wo du nochmal mehr Modis hast und sowas. Also das machen die schon gut.
Und klar strukturiert.
Wenn man auf Capcom dieses Jahr guckt, was die alles rausgebracht haben, ich glaube, die können sich da auch noch Zeit lassen. Mit Pragmata, Monster Hunter Stories 3 und was kam noch?
Resident Evil.
Die sind ja alle drei eingeschlagen wie eine Bombe, wirklich.
Eines der Studios, die schon immer da sind und aber auch die Qualität beibehalten haben.
Ja.
Sehr, sehr gute Arbeit.
Ja, weg von Capcom zum nächsten Game. Denn am 13. September bekamen wir Borderlands Nummer 3. Ja, Borderlands, ich glaube, jeder, der irgendwas gamet, der kennt Borderlands. Wer den Film geguckt hat, mein Beileid.
Ja.
Borderlands 3, der dritte Teil der Borderlands-Reihe. Wer hätte das gedacht?
Stark.
Ein Loot-Shooter mit einem geilen Humor, richtig geilen Möglichkeiten, auch noch Splitscreen zu zocken, was man kaum noch hat. Eine riesen Auswahl an verschiedenen Waffen. Du hast Roleplay-Gaming-Elemente mit drin, kannst leveln, hast verschiedene Charaktere, die du auswählen kannst, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und geht genauso weiter wie bei den anderen Borderlands-Teilen. Kammerjäger, man versucht dann als Kammerjäger dann auf Pandora, war das, glaube ich? Pandora? Oder wie
Wobei, der dritte Teil, weiß ich nicht, ob der immer noch auf Pandora spielt. Ich müsste eigentlich.
Eigentlich schon.
Ich glaube auch. Genau, man ballert sich dann durch die Gegend, verschiedene Monster, die man bekämpft, verschiedene Menschenrassen, die man bekämpft, richtig geile Nebenquests, geile
Schieß mir ins Gesicht!
Ja, solche Sachen kommen bei Borderlands vor. Insgesamt ein richtig geiler RPG-Shooter. Borderlands 3 in meinen Augen aber der schwächste Teil der Reihe.
Sehe ich genauso. Obwohl du Waffen hast, die Waffen schießen, oder Waffen hast, die vier Beine haben und durch die Gegend laufen, oder ich weiß gar nicht, ob es im vierten, nee, ich glaube, es war schon im dritten Teil. Es gibt eine unglaublich große Anzahl an Waffen, die alle cool sind, die sich alle unique spielen. Vom ganzen Gameplay her, die ganzen Mechanics sind schon richtig, richtig stark. Aber zum Beispiel, was natürlich nicht so wirklich relevant ist in einem Borderlands, aber die Story, boah, come on.
Die ist immer relevant gewesen. Das hat immer Spaß gemacht zuzuhören.
Aber ich fand die hier echt nicht geil.
Hier nicht?
So zwei Geschwister.
Streamer.
Streamer, die durch die Gegend laufen und dich fertig machen wollen und dabei livestreamen. What the fuck? Also wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Also es hat gar keinen Bock gemacht. Die Story hat mich überhaupt nicht gejuckt. Für mich war es nur relevant, dass wir zu dritt einmal die Story durchzocken. Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Aber dann, was Borderlands für mich auch immer sehr, sehr schlecht macht, ist ein gutes Endgame zu haben. Du hast nicht die wirkliche Motivation, nach der Story noch weiter zu zocken. Das Gefühl hatte ich ganz stark. Es gab hier schon so ein paar Sachen. Ich weiß, dass du auch irgendwelche großen Kisten am Ende öffnen konntest, wenn du gewisse Ziele erreicht hast. Ne? Du gehst dann
Bossruns und sowas später gehabt.
Genau. So, das war alles okay, aber es hat nie wirklich gebockt zu sagen, okay, ich bin jetzt noch länger drin.
Das Problem, das damit einhergeht, finde ich persönlich, die werben in jedem neuen Teil, der kommt, dass es jetzt so viele Trillionen mehr Waffen gibt. Ja, im Zweifel, die werden ja nach diesen Firmen, die die Waffen produzieren, kategorisiert, was das für eine Waffe ist, die einen bestimmten Effekt haben. Und dann sind alle Stats einfach randomisiert.
Ja, und Effekte dann dementsprechend auch.
Und die Effekte auch, genau. Und das führt dazu, dass du am Ende, im Endgame, bei diesen Boss-Runs einfach nur noch hoffst, dass du einen guten Roll hast und mehr nicht.
Ja, Diablo-Style.
Ja. Und das hat mich nie gereizt. Nie. Null. Ich glaube, wir haben mal zusammen mit Hase ein, zwei Bossruns gemacht und danach war die Luft so schnell raus.
Ja.
Ja.
Leider ja.
Die hatten auch wenig Abwechslung. Ne? Also die Bossruns waren einfach, du bist durchgelaufen, hattest ein paar Waves an Gegnern und danach kam der Boss. Und ich glaube, es gab irgendwie drei oder vier verschiedene Maps, wo das passieren konnte. Das war halt einfach immer das Gleiche. Ne? Und dann bist du durchgelaufen. Manchmal hast du auch Pech gehabt und hast einfach einen Kack-Roll gehabt und dann hat sich das gar nicht gelohnt. Und dann denkst du so, wofür mache ich das eigentlich? Und also Endgame sehe ich genauso. Ich hatte bis jetzt kein Borderlands, wo ich wirklich sage, das Endgame hat sich nochmal gelohnt.
Obwohl das Potenzial da wäre, man könnte das so geil gestalten, ne? Besonders mit diesen Drops und alles Mögliche, da ein System einfügen, welches sich lohnt. Ne? Mhm. Und dann auch mit Challenges, dass du quasi verstärkte Versionen von Bossen hast, die wirklich OP sind, wo du wirklich einen Gearscore in dem Sinne haben musst, um die legen zu können. Ja, das ist so eine verpasste Möglichkeit leider. Mit der Story bin ich absolut bei euch. Was soll das? Das ist klar, dass Borderlands schon seit jeher steht und fällt mit seinem Antagonisten sozusagen. Ja, ne? Ja. Bei Borderlands 2 haben wir es gesehen, Handsome Jack, so ein geiler Antagonist.
Da haben die Latte aber auch wirklich so hochgelegt.
Ne? Absolut richtig. Und dann, das war so ein geiler Antagonist, dass es sogar ein Prequel dann von ihm gab, ne, wo man ihn spielen konnte und alles. Ne? Also das heißt schon was. Und dann mit sowas anzukommen, schwach.
Ja, es gibt ja, wie du sagst, viele Möglichkeiten, irgendwie ein Endgame zu gestalten. Und Borderlands unterscheidet sich im Kern jetzt nicht super von zum Beispiel einem Destiny. Also hättest du schon die Möglichkeiten, sowas wie Dungeons oder Raids zu machen. Es gab sowas in der Art, so ein bisschen, aber nicht in der Tiefe, die ich erwarte, um wirklich ein geiles Endgame zu haben, wo ich immer wieder Spaß dran habe, reinzugehen. Ne?
Oh ja.
Ja, aber das, was Borderlands noch mitbringt, was man heutzutage viel zu selten hat, ist dieses Couch-Koop, was du machen kannst.
Ja.
Du kannst schön im Splitscreen mit zusammen auf dem Sofa das Ding durchballern, geilen Nebenquests machen, den Humor mitnehmen und so. Und das ist etwas, was Borderlands für mich so ausmacht.
Ungeschlagen darin, das muss man einfach sagen. Mhm. Wenn ein neues Borderlands rauskommt, freut man sich darauf, einfach mit einem Kumpel zusammen oder mit mehreren Kumpels zusammen zu zocken. Ja. Punkt.
Das für mich so. War es schon immer so, dass bei Borderlands der Weg das Ziel ist eigentlich, weil ich mochte die Charaktere, ich mochte auch im dritten Teil die Charaktere, die du dann skillen kannst, wo du die Builds machen kannst. Und dann findest du so eine geile Waffe plötzlich, ja, von diesen 1 Trillion oder 1 Milliarde oder was auch immer. Und die passt genau zu deinem Bild, wo du denkst, ja, Mann, geil. Mhm. Und ich hatte immer wieder den Punkt gehabt, wo ich Richtung Ende der Story kam und dann für mich gesagt habe, nee, ich fange jetzt von neu wieder an, ich will einen anderen Charakter spielen. Ja? So dieses Skyrim-Ding habe ich bei Skyrim auch immer gehabt.
Ja,
das macht das Spiel immer noch gut. Wir haben hier keine starke Story, muss man einfach betonen, die das Spiel nicht durchträgt. Und das Endgame ist dasselbe Problem wie immer.
Auch außerhalb des Couch-Koops haben wir ja das negative Beispiel mit Monster Hunter zum Beispiel. Das Online-Spielen ist so kompliziert, da zu verbinden mit deinen Kollegen und alles kompliziert gemacht worden. Borderlands ist das komplette Gegenteil. Auch wenn du mit anderen zocken willst, du connectest dich, du gehst rein, Ende der Geschichte. Funktioniert wie doof, ey. Supergeile Leistung.
Ja, Borderlands 3, also es lohnt sich schon zu zocken. Trotzdem der schwächste Teil der Reihe. Von uns hat Borderlands 3 eine B-Bewertung bekommen.
Bäh.
Borderlands. Ich hab drauf gewartet.
Hat man gemerkt.
Und weiter geht es mit dem nächsten Spiel. Der September war voll mit Games, denn am 20. September kam The Legend of Zelda Link's Awakening.
Der doch lange geschlafen.
Wow.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, mit Link's Awakening haben wir ein Remake eines Klassikers, nämlich Link's Awakening von damals auf dem Game Boy. Und ich muss sagen, ich fand das Ding so geil. Also nicht nur, weil es grafisch absolut knuffig und süß aussieht. Und ich bin in dem Fall ein Fan davon, muss ich sagen. Es ist ja kein Mainline-Zelda, sondern es ist so ein Nebending. Ne? Wir gehen wieder zurück in die 2D-Geschichte rein. Und ich habe es so geliebt. Es war 1:1 genau das Game, was wir damals bekommen haben. Nur schöner. Und was ich vor allem so gemocht habe, war die Schnelllebigkeit dieses Spiels, das Pacing. Denn du hast es so in 12 Stunden hast du 100% von dem Spiel durch. Und das mochte ich so sehr. Es war einfach so eine kleine nebenbei Erfrischung. Anstatt irgendwie 80 Stunden in ein Game reinzuballern, hast du das für 12 Stunden, hast du süße kleine Dungeons, kommst zurück in deine alte Nostalgieschiene. Du hast Angeln, Enrico.
Ja.
Das ist ein Zelda-Spiel, wo du angeln kannst. Davon gibt es nicht super viele. Also mittlerweile kannst du fast in jedem gerade, ne, bei den neuen. Aber damals eben nicht. Du konntest angeln, es hat Spaß gemacht. Ach, das war schön.
Ja, es ist genau das Remake geworden, auch vom optischen her, vom Stil her, wie man sich das in seiner Kindheit vorgestellt hat. finde ich persönlich. So ein bisschen bunter, ein bisschen kindlicher. Ich sage immer, diese Knetoptik mit den schönen Lichteffekten und so weiter. Hat mir so viel Spaß gemacht. Mhm. Ist es eigentlich der Teil aus dem Nikita Miller-Clip, wo der den Typen da anruft
das
mit dem
Waschbären?
Ja, genau. Musste ich immer dran denken. Spiel hat geile Crossovers. Du hast ja diese Automaten, wo du die Plüschfiguren auch finden kannst von den anderen Nintendo-Charakteren, die du danach auch handeln kannst, meine ich, tauschen kannst. Du hast ja dieses Tauschsystem. Der eine will immer irgendwas haben, da kriegst du Ananas,
da
kriegst
du Äpfel,
Blumen und so weiter. Ja, genau. Ich glaube, das geht nachher auch mit den Stofftieren, wenn ich mich nicht täusche, wo die auch noch so ein bisschen Nebenmechaniken mit reingebracht haben, um die Welt breiter zu gestalten, mit einer Story, die natürlich wunderschön ist.
Ja,
mit diesem, wie hieß der Fisch?
Der Windfisch.
Windfisch.
Das Final Fantasy-mäßig, Zelda-mäßig ist das eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Also, die funktioniert sehr gut in sich geschlossen. Eine traurige Geschichte auch am Ende des Tages, ohne jetzt viel zu spoilern. Aber ja, echt toll. Wirklich.
Genau, ich erinnere mich gerade dran, es gab ja da sogar noch diese Dungeons, wo du irgendwelche Bausteine finden konntest, deinen eigenen Dungeon erstellen
das
konntest.
Das habe ich mich gerade gefragt, ob das Link's Awakening war oder ob das A Link to the Past, das Remake war.
Ich glaube,
das war Link's Awakening, ne?
Dieser Totengräber war das, glaube ich, wo du dann nachher deinen Dungeon erstellen konntest, den musstest du dann einmal selber durchlaufen, so wie bei dem Mario Maker.
Genau.
Und dann konntest du, glaube ich, in Dungeons von anderen Leuten reingehen,
das tatsächlich nicht.
Das nicht?
Ich meine nicht. Es gab keine Online-Funktion für die Dungeon Maker, tatsächlich.
Ach so, dann habe ich das falsche Erinnerung. Aber du musstest ihn auf jeden Fall durchlaufen, weil da gab es nachher ein Bett, in dem du schlafen konntest, um irgendwie eine bestimmte Sequenz zu triggern.
Ja. Also das war tatsächlich geil. Du konntest eigene Zelda-Dungeons machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Aber
das ist verrückt.
Ne? Das war richtig nice. Das war schön. Es war halt so, dass du Räume hattest, die du aneinander gesetzt hast. Du konntest jetzt nicht den Dungeon, glaube ich, selbst großartig dann im Raum bestimmen, aber du hattest dann einen Raum, okay, das ist ein Bossraum. Hier ist ein Rätselbaum, hier ist eine Kiste und so. Das war schon cool.
Jetzt muss ich gerade überlegen, ob das in Awakening oder in The Legend of Link war, wo du Presets hattest, wo eine Karte war mit verschiedenen Schatzkisten und du anhand der Räume, die du gesetzt hast, versuchen konntest, die zu erreichen.
Das war Link's Awakening. Das war das, worüber ihr...
Aber
das
in The Legend of Link war das, glaube ich, auch. Kam auch mit übernommen. Richtig geile Mechanik. Ja. Da hattest du, wie gesagt, diese Karte mit den Rastern. Da waren die Kisten schon drauf und du musstest mit den Räumen dorthin kommen.
Ja.
Richtig gut gemacht.
Aber echt verpasste Gelegenheit, das Ganze online zu machen und die Dungeons von anderen zu zocken.
Haben sich damals alle gefragt, warum nicht. Das war komisch.
Und verpasste Gelegenheit bei Breath of the Wild, wieso nicht einen Dungeon Maker einfügen.
Dann hättest du ja nochmal einen Dungeon, der genauso ist wie die anderen.
Genau.
Aber theoretisch ja, ne? Du kannst ja so viel dort machen. Also warum nicht?
Ja.
Also, naja.
Wäre schon geil.
Naja. So ist das.
Ja. The Legend of Zelda. Die gute alte Zelda. Das ist die deutsche Version von Zelda. Zelda. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Hat von uns eine A-Bewertung bekommen.
Zelda, hol mir mal ein Bier.
Schönes Oldschool-Ding. Kann man nur empfehlen.
Absolut.
Weiter geht es dann mit dem 8. November und Death Stranding. Ein Spiel vom Gott selber. Hideo Kojima. genau, Death Stranding, das Game, das nachdem Kojima bei Konami rausgeschmissen wurde, mit Kojima Productions sein erstes Game dann auch gemacht hat, vorher an PT gearbeitet, dann dieser Clinch mit Konami gehabt und dann sein erstes eigenes Game gemacht, Death Stranding. Genau, Norman Reedus bei Walking Dead, alle Zombies getötet, dachten sie sich, nehmen wir den und packen immer Death Stranding rein. Norman Reedus hat hier Sam Bridges gespielt.
Ja.
Ein Kurier in einem zerstörten Amerika. Ein sehr krankes Game, wo Dinge passieren, die man nicht versteht. Und gerade bei Death Stranding 1 hatte ich das Gefühl, ich verstehe gar nichts, was da passiert.
Alleine die ersten Trailer, die rauskamen zu dem Spiel, wo du diese Babys gesehen, also den Baby oder das Baby gesehen hast. Auf einmal war Norman Reedus nackt.
Ja.
Dann am Strand, alles war mit diesem Schleim, Tinte und jeder hat sich gedacht, was zum Fick bin ich sehen.
Das war ja auch das Game irgendwie. Viele haben
was zum Fick bin ich sehen, das Game.
viele haben ja auch gesagt, es ist so richtig DHL-Simulator. Es ging ja darum, auf dieser zerstörten, kaputten Welt Ressourcen zu sammeln und damit mit diesen Ressourcen dann Dinge wieder aufzubauen, Infrastruktur wieder aufzubauen, aber auch Kämpfe, wo du gegen unsichtbare Gegner gekämpft hast, gegen verschiedene Menschen, Roboter, Viecher gekämpft hast, war ein, ich sag mal, sehr langsames Game, weil du auch sehr viel dich selber aufwerten musst, damit du immer mehr Pakete mitnehmen kannst. Später sah es wirklich so aus, als wärst du DHL-Bote oder Lieferando oder sowas. Hast Nebenquests gemacht, wo du für den musstest du Dinge dahin bringen und so und bist halt viel durch die Welt gereist.
Mhm.
Und da halt ein paar Kämpfe gehabt und irgendwie eine Story hinter, die total verrückt war und ich nie verstanden habe.
Mhm. Es ist am interessantesten für mich gewesen, dass dieses Spiel die Dark Souls-Krankheit hat, insofern, dass die Brücken und so weiter, die Leitern, die du stellst, die Seile, die du irgendwo runterschmeißt und so weiter, die waren ja im Online-Gameplay dann für andere Leute auch sichtbar und die konnten die benutzen und dir dann Likes geben, wodurch du dann eine Währung bekommen hast für irgendwas. Und genauso wie in Dark Souls dann überall drin steht, ja, hier durchlässige Wand oder hier runterspringen und so weiter, haben die überall diese Leitern und Seile gestellt.
Finger-Butthole,
genau. Und dann bist du irgendwo gelandet und hast dich gefragt, was mache ich hier eigentlich?
Ja, also ich versuche jetzt Death Stranding 1 vom zweiten Teil zu abstrahieren, also nicht auf den zweiten großartig einzugehen. Wie ihr schon gesagt habt, Idee super interessant. Gameplay fand ich auch echt interessant.
Frickelig.
Frickelig, ja. Aber das war schon ein neuer Approach, an irgendetwas ranzugehen. Ich mochte, dass das so entschleunigt war. Ich mochte, dass du irgendwie die Aufgabe bekommst, hey, du musst hier vorne hin. Hier geht es Gebirge hoch. Du musst dafür sorgen, dass du Kletterseile hast, du musst Leitern haben, du musst wissen, wie du hier hochkommst, du musst wissen, wie viel du tragen kannst, du musst dein ganzes Cargo, also deine Pakete musst du anordnen richtig, die haben Gewicht, je nachdem. Du musst teilweise, wenn du etwas in der Hand hältst, musst du den Trigger auch gedrückt halten, damit es auch in der Hand behält und sowas. Ne?
Die haben aus einer Nebenmechanik das Hauptgameplay gemacht.
Mhm. Genau.
So kompliziert und detailliert haben die es gemacht.
Und das fand ich super interessant. Und ich habe es eine Zeit lang auch sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt, weil irgendwann merkst du, es ist unfassbar repetitiv. Du musst dich komplett darauf einstellen. Ich habe gedacht, dass der Payoff für dieses zähe Durchkämpfen die Story sein wird. Aber trotz alledem, nach 30 Stunden, 40 Stunden habe ich gefühlt immer noch gar nichts gerafft. Am Ende kommt natürlich, ne, super viel Reveal und bla, so wird es sein, ich weiß es eben nicht, aber über die ganze Zeit war es wirklich so langsam irgendwie an was Neues zu kommen, der Progress war nicht so schnell, du hattest irgendwann mal plötzlich auch so Fahrzeuge und sowas, aber bis du dahin kommst, hat das so lange gedauert alles, aber die ganze Idee dahinter, dass du Leute verknüpfst, ne, mit dem großen Netzwerk und sowas, dass du wirklich irgendwie so einen Pizzalieferanten irgendwo auf dem Berg findest und der komplett abgeschottet ist und dann verbindest du ihn mit dem Netzwerk. Plötzlich wollen andere Leute Pizza haben, die du dann auslieferst und sowas. Voll die bescheuerte Idee, aber es hat irgendwie sehr gut funktioniert für mich.
Ja, das ist so wahnsinnig außergewöhnlich, das Spiel einfach.
Total.
Verrückt, außergewöhnlich und das ist halt ich glaube, repräsentativ für Kojimas Kopf, was da dort drin vorgeht, kann man das Spiel nehmen, glaube ich. Und das finde ich aber ehrlich gesagt schade. Natürlich ist das ein gutes Spiel, natürlich ist das eine geile Story und was Neues, was absolut niemand in Erwägung überhaupt gezogen hat. Und deswegen hat das Spiel auch so viel Aufmerksamkeit an sich gezogen. Aber nichtsdestotrotz fand ich traurig, weil Kojima, was er alles geleistet hat mit seinen Games, die er vorher rausgebracht hat und alles, ne, ist das meiner Meinung nach Potenzial, welches ein bisschen verschwendet ist. Mhm. Ne? Weil da könnten solche geilen Games, PT, irgendein Ableger oder ein anderes Franchise von Metal Gear dann dementsprechend neu aufgerollt werden. Aber dann kommen wir mit einem Walking Simulator. das fand ich ein bisschen schade zu dem Zeitpunkt, deswegen habe ich mich so ein bisschen abgestoßen von dem Game.
Mhm.
Na, aber der zweite Teil hat vieles wieder wettgemacht tatsächlich.
Auf jeden Fall. Ich bin sowieso gespannt, was jetzt bei Kojima noch so im Hirn durchfliegt, weil da ist sehr viel los und was wir von ihm noch an Games bekommen. Ne? Also Verrückter als Death Stranding kann es ja fast nicht mehr werden, aber wer weiß, wer weiß.
Wer weiß. Ich fand es aber auch so geil, ne? Es war ja so, dass du als Porter mehr oder weniger einer der wenigen Leute bist, die überhaupt die Möglichkeit haben, durch die Gegend überhaupt zu rennen, weil du eben dieses Bibi hast in Verbindung mit dir, wo du weißt, hier sind BTs, das sind eben die Gegner und hier kannst du lang gehen, da kannst du nicht lang gehen. Diese BTs, die waren so gefährlich im ersten Teil, die waren eine fucking Bedrohung. Du hattest wirklich Schiss, wenn du durch ein Gebiet gegangen bist, wo BTs waren, hattest du einfach wirklich so ein bisschen Panik schon fast.
Du warst ja auch komplett eingeschränkt mit deinem ganzen Movement. Das hat dich ja die ganze Zeit genervt. Wirklich.
Total, du konntest ja nicht einfach aktiv rumschießen. Später schon. Du konntest später sogar tatsächlich scharfe Munition nutzen. Wenn du aber scharfe Munition genutzt hast und menschliche Gegner getötet hast, kam es eben zu so einem großen Explosionsding, wo dann wieder alles komplett verseucht war und sowas. Mhm. Also da waren echt interessante Sachen dabei.
Die mussten die Leichen noch immer verbrennen, damit das nicht passiert.
Du musstest, wenn du das gemacht hast, musstest du die Leichen tatsächlich entsorgen und aktiv verbrennen und sowas, ja. Also wenn du diesen Leeresturz hieß, glaube ich, wenn du den verhindern wolltest, ja. Also es war schon wirklich, wirklich cool, aber wie gesagt, ich will nicht groß auf den zweiten Teil eingehen, aber der ist wirklich noch ein gutes Stückchen geiler.
Ja.
Also
ja,
wirklich.
Ich glaube, Kojima hat seinen Zenit noch nicht erreicht, weil wenn wir auch Death Stranding angucken, guck mal, was in seinem Kopf vorgeht. Ne? Wir haben Sam Bridges, der die Brücken wieder baut.
Ja, ja.
Wir haben Fragile, die im Kopf ein bisschen gestört ist. Ich liebe es.
Ja, der Typ ist ja, der ist ja simpel, muss man ja sagen. Ist das ein Typ mit Totenkopf?
Das heißt, ist ein ausgeklügeltes System.
Ja.
Das ist ein ausgeklügeltes System. Okay. Das ist nicht so stumpf,
wie du denkst. Du kriegst, was du siehst.
Ja.
Ich mag aber, dass er so filmisch ist. Er hat sich hier tatsächlich, nicht das erste Mal, Metal Gear ja auch schon sehr filmisch inszeniert, aber hier habe ich das Gefühl, dass er das Handwerk Filme machen wirklich ernst nimmt. Und wirklich,
will er ja auch machen, das ist ja einer seiner größten Träume, hat er
genau
gesagt.
Genau, und du merkst, dass es nicht so, also Metal Gear ist ja völlig over the top. Da springt irgendjemand in die Luft, kickt 6 Raketen weg und keine Ahnung was. Hier ist es sehr abgedreht, aber trotzdem
realistischer.
Also du glaubst den Charakteren, was sie gerade tun. Da springt keiner 100 Kilometer hoch und keine Ahnung was. Ja, die fliegen vielleicht mal ein bisschen, aber es ist alles.
Aber hey, wir tun das nicht.
Nee, aber es ist alles in sich stimmig. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist gut, das muss man echt sagen.
Realismus ist ein dehnbarer Begriff, ne?
Ach man.
Ja, damit Death Stranding von uns eine B-Bewertung bekommen.
Bäh.
Viel Spaß im Sommerurlaub. Death Stranding.
Ah. Jetzt ist es angekommen.
Und
wo ist das? Kroatien.
Damit wir Intercool ignorieren können, mit dem 14. November mit Star Wars Jedi Fallen Order.
Yeah, boy.
Ja, mit dem Fallen Order Game von Star Wars Reihe, neues Game von Star Wars, weil es hier so wenige gibt, haben wir einen Souls-like-Titel bekommen. Ein Action-Adventure, wo wir mit einem Jedi rumlaufen und Souls-like Menschen töten, Bosse töten. Wer hat das Game gezockt? Wer kann dazu ein bisschen mehr sagen?
Ich habe es nicht durchgezockt, ein bisschen gezockt, aber mein Schwager liebt dieses Spiel. Der erzählt mir jedes Mal davon, wie geil er das findet. Souls-like, haben wir schon gesagt, Star Wars-Universum, wo du Cal Kestis, wie du, glaube ich, ausgesprochen bist, erstmal ein Mechaniker, irgendwie so eine Raumstation, reparierst da, kennst dich viel mit Technik aus, dann passiert ein bisschen was und dann bist du mehr oder weniger alleine gestrandet und musst so ein bisschen die Story durchlaufen, die ich nicht mehr so ganz im Kopf habe. Das Spiel hat ein richtig geiles Kampfsystem in Bezug darauf, dass es ja verschiedene Jedi-Kampfstile gibt. Du kannst die alle skillen, leveln, je nachdem, was du möchtest. Du kannst deine Lichtschwerter auch farblich anpassen, wie du möchtest, verbessern, weil du ja irgendeine Art von Mechaniker bist. Und das hat dem Spiel eine geile Tiefe gegeben, die geile Möglichkeit, deinen eigenen Bild zu haben. Und je nachdem, auf welche Gegner, Bosse du triffst, machen andere Sachen immer Sinn. Und das hat bei vielen Bossen schönen Schwierigkeitsgrad gegeben. Du hast viele Möglichkeiten, viel auszuprobieren. Und der größte Running Gag, der danach auch mit dem zweiten Teil wieder kam, ist, du trägst, glaube ich, einen Poncho.
Mhm.
Und das ist ein Ausrüstungsgegenstand, den du halt auch neu finden kannst und so weiter, optisch abändern kannst. Und als der zweite Teil angekündigt worden ist, war dieser Schauspieler von Cal bei ganz vielen Comic-Cons und so weiter gewesen. Und jeder hat ihn gefragt, wirst du wieder ein Poncho tragen? Und er musste ein Riesengeheimnis draus machen. Er durfte es nicht erzählen. Ja, der Poncho ist zurück.
The Ponch, the legend.
Das ist ja mittlerweile sehr viel, dass wir jetzt bei Kojima hatten wir Norman Reedus. Hier haben wir den Schauspieler. Der Cal spielt, der kommt ja auch von Shameless, dort berühmt geworden dementsprechend, Ian Gallagher dort gespielt, ich weiß jetzt nicht, wie der Schauspieler heißt, aber das kommt immer mehr, und für so ein Universum wie Star Wars ist es ja genial, stellt euch mal vor, man hat jetzt diese Spiele und irgendwann kommt ein Star Wars Film, irgendeine Adaption dann dementsprechend raus, eine filmische, und dieser Schauspieler spielt den Charakter bei dem Film.
Oh, wie also, geil, haben wir sowas schon mal gehabt?
Nee, aber würde sehr gut ankommen, glaube ich.
Das wäre genial tatsächlich.
Clear-obscure. Aber da werden die nicht die Schauspieler nehmen. Ich glaube, das ist schon relativ, also die...
Nee, Ben Starr würde nicht, glaube ich, schauspielern. Der hat zu viel mit Stimmen zu tun. Der hat keine Zeit.
In seinem Kopf.
Ja. Au. Genauso wie Kojima.
Ja.
Aber das finde ich sehr, sehr gut. Und man merkt, wir haben ein Star-Wars-Spiel, haben wir oft drüber geredet, das Universum an sich ist offen für alle Genres, für alles Mögliche. Und Souls-like passt wie Arsch auf Eimer in die Star Wars.
Ja, was kannst du nicht aus Star Wars machen?
Ja, Theorie, ne? Absolut. Aber das ist eine gute Adaption. Das Spiel wurde gut angenommen. Jeder hat es geliebt, sei es Star Wars-Fans, aber auch Souls-like-Fans. Mhm. Ne? Also jeder, die ganze Bandbreite. Danach hatten wir ein paar Beispiele von Star Wars-Spielen, die nicht so gut angekommen sind. Ja. Also das ist ein erfolgsversprechendes Geheimnis, sage ich mal. Souls-like, Star Wars, macht doch mehr davon.
Ne? Ich wollte immer super gerne in diese Reihe reinstarten, weil es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar schon einen zweiten Teil davon.
Ja, ja, gibt's.
Genau. Ich habe die nie gezockt. Und das finde ich eigentlich schade, weil mittlerweile kann ich mit Star Wars relativ viel anfangen.
Die sind im PS-Abo in dem günstigsten, glaube ich, kostenlos mit drin.
Rico weiß einfach immer Bescheid. Muss ich mir gönnen. Ne, und ich bin schon gespannt, wie das alles funktioniert, weil es klingt so gut, dass du als Jedi durch die Gegend laufen kannst, dich skillen kannst, je nach Richtung, wie du Bock hast. Das klingt mega nice. Wenn es jetzt noch irgendwie grafisch und mechanisch gut funktioniert, ich bin eigentlich voll dabei. Aber die Zeit, ich muss Persona zocken.
Genau, das ist es ja. Ne?
Ja, aber wir hatten das ja auch schon in der letzten Folge gesagt, wir sind auch gerade in der Zeit, wo die ganzen Souls-Likes rauskamen. Ne? Also
ja.
In der letzten Folge hatten wir Sekiro darüber gesprochen.
Ja.
Es ist einfach auch ein genau der richtige Zeitpunkt gewesen, wo die dieses Game rausgebracht haben.
Absolut richtig.
Ja, da haben sie es einfach smart und richtig gemacht, ne? Einfach gut funktioniert. Und dann hast du sowas wie Outlaws, wo keiner nach gefragt hat und das Ding einfach.
Ja, du hast auch in dem Spiel verschiedene Systeme, wie Enrico erklärt hat, ne, verschiedene Lichtschwert, wie soll ich sagen, Fighting-Styles. Und das funktioniert einfach. Das ist das, was du von einem Star Wars-Spiel willst, einfach. Und du willst nicht stumpf ein Jedi mit einem blauen Lichtschwert und das ganze Spiel lang sein, sondern du willst ausprobieren, Builds bauen potenziell, und das hat das Spiel gut gemacht.
Frage, gibt es ein Mage-Build?
Antwort, quasi.
Macht.
Ja, mit Macht, ne? Also,
ja, das Spiel machen, natürlich. Doch, Mann, ja. Star Wars ist, oh Mann, es passt auf so viele Sachen so gut drauf. Du kannst einfach alles machen am Ende des Tages. Ne? Warum gibt es keine geilen, also gibt es, aber mehr, gib mir mehr, Alter, gib mir Star Wars Pokémon-Likes.
Ja, zum Beispiel, es gibt ja nicht umsonst Star Wars MMORPG, welches immer noch da ist. Ne? Es gibt nicht umsonst Star Wars
Racing Games,
alles
Point
mögliche.
And Clicks.
RPGs tatsächlich, ne?
Ja.
Rundenbasierte teilweise auch, aber ganz, ganz
alt. Es gibt Star Wars Raketenwerfer, RPGs?
Ja, klar.
Ja, ja.
Cool. Verständlich, mit Laserschwertern schießen cool. die. Ne? Waffen schießen Waffen.
Das ist wieder Borderlands.
Aber Shotguns gibt's nicht, die sind ja verboten, habe ich schon mal erzählt.
Ja, Shotguns gibt's.
Die sind verboten.
Das ist wirklich so.
Unsportlich.
Ja. Für die Leute, die es nicht kennen, es gibt eine Waffe im Universum von Star Wars, die ist verboten. Und das liegt daran, weil die Jedis ja die Kugeln abwehren können mit ihrem Lichtschwert. Mhm. Und dann haben irgendwann die Mandalorianer, die ja ausgerottet worden sind, gesagt, okay, du kannst die Kugel abwehren, wir holen uns einen Shotgun und dann kannst du die nicht abwehren.
Du und kannst nicht 20 Kugeln abwehren.
Als die dann ausgerottet worden sind, die Mandalorianer, haben die gesagt, die Waffe gibt's nicht mehr.
Das war der einzige Grund, nur wegen den Shotguns, wo die ganze Dings abgeschottet.
Und Jedis haben einen starken Debuff natürlich, ne? Wenn sie ein Laserschwert in der Hand haben, haben Stormtrooper Accuracy minus 90. Das ist auch noch
das Aura.
Das ist Aura.
Ja, es ist ja auch so wie dieses, es wird ja als, nicht unsportlich, sondern als unehrenhaft gesehen, wenn du dein Lichtschwert aktiviert hast, dann mit jemandem in so einer Pattsituation bist, das Lichtschwert ausmachst
ja, und dann wieder anmachst.
Das wird ja nie gemacht. So nee,
und es gab aber so einen Stil, den aber, wie gesagt, nur solche Outlaws gemacht haben.
Ja. Ach, Star Wars ist schon echt geil. Irgendwo, ne?
Viel Potenzial. Ich habe gerade parallel geguckt, ja, die beiden Spiele, auch der Nachfolger, sind in diesem EA-Bundle drin. Hm. Und dieses EA-Bundle hast du in einem bestimmten Abonnement von PS Plus.
Ach, aber da haben wir das, haben wir das Häufchen, EA.
Ja.
Ist einfach, tut mir leid.
Das Spiel hat keine Mikrotransaktion.
Das ist in Ordnung. Also das Spiel für sich gesehen ist bestimmt richtig nice, aber EA, was soll man sagen?
Ja, ja, das ist so. Aber da können wir auch nochmal über die Zukunft sprechen von Star Wars, von dem Universum allgemein. Und zwar freue ich mich auf das Spiel, was rauskommt. Irgendwann mal Old Republic heißt es, glaube ich. Angelehnt an die alten Knights of the Old Republic. Hm. Und das wird ein RPG, das wird richtig genial. Und Johnny, wenn du dein Persona durch hast, dann die Spiele von Star Wars durch hast, ist das das Nächste, was du anfassen solltest, weil das wird genial, wird ein Standard-RPG. Richtig schön.
Du
das
hast überhaupt nichts zu entscheiden, was ich anfasse.
Ich werde dich bestimmen, was Star Wars angeht.
Johnny sollte ein bisschen Gras anfassen danach erstmal.
Touch Grass. Ich freue mich mehr denn je auf irgendwelche Nachrichten von Persona, ob es jetzt Persona 4 Revival heißt es, glaube ich, ne, das Remake. Oder Persona 6 sein wird, was auch immer.
Zeit für 6 eigentlich, ne?
Ja.
Oder Metaphoric Fantasia 2.
Atlas ist ja krank, wie heftig die IPs ziehen. Da wird erstmal irgendwie noch 6 verschiedene Versionen von Metapher kommen, bevor die Persona 6 rauskommt.
Wie lange Persona 5 einfach schon her ist auch, ne? Das ist, glaube ich, 2018 oder sowas? Ja. Oder 2017?
Ja.
Das ist schon ewig alt.
16, 17, ne? Irgendwie
das ist schon richtig, richtig alt.
Absolut. Naja. Und es kommen immer, keine Ahnung, Strikers, Royal, dann das andere und dies und das. Ja, ich glaube, wir haben von Persona 5 allein irgendwie 6 Subspiele oder sowas.
Suppenspiele. Aber was wir sonst noch für Star Wars Games bekommen, da bin ich auch sehr gespannt. Star Wars World at War oder so. World War II. wir gucken mal, was da passiert. Von uns hat Star Wars Jedi Fallen Order eine A-Bewertung bekommen. So, damit haben wir die Games 2019 durch.
Die Hauptline-Games.
Die Line-Haupt-Games.
Aber was kommt noch?
Main-Character. Die Line-Haupt-Games.
Auch
denn,
richtig.
Okay. Genau, wir haben noch die honorablen Mentions.
Zyklen.
Mentos? Zyklen.
Mentos, Freshmaker. Werbung im Podcast ist gut.
Warst du kurz, nicht da gewesen?
Kurz Schlaganfall. Weiter geht's mit den Honorable Mentions. Und wir fangen an mit Resident Evil 2 Remake.
Yeah, war nice. Das war eins der besseren Remakes. Die haben ja komischerweise nicht mit dem ersten angefangen, sondern mit dem zweiten, das zu remaken. Warum auch immer. Dann im Stile der neueren, das heißt, das ganze UI war schon so wie in 7 zu der Zeit. Gab's ja schon 8, glaube ich, noch nicht, ne? 8, haben wir schon über Village gesprochen?
Nein.
Glaub nicht. Genau, das heißt, das ganze UI wurde angepasst, die ganze Engine war schon quasi wie von den neueren Teilen. Es ist ja alles die RE-Engine, die Resident Evil-Engine, die ist ja so versatile, du kannst so viel damit machen. Und die haben den Zweier tatsächlich sehr, sehr gut aufgearbeitet. Also wirklich fast alles, was im Original drin war, wieder reingenommen, aufgehübscht, mechanisch, geil gemacht.
Fand ich auch so geil, dass sie daraus ein neues Game gemacht haben. Ne? Also das war wirklich ein Remake und nicht einfach, wir nehmen das gleiche Game, machen da ein Pixel mehr pro Bild und dann können wir das nochmal verkaufen, sondern die haben wirklich komplett das Ding, die Story genommen und alles nochmal neu gemacht.
In die Zeit kommen wir jetzt so langsam, ne? Wo wirklich Remakes mehr sind als Remasters. Die kommen natürlich auch noch so nebenbei, aber die haben plötzlich gecheckt, ey, wir sollten tatsächlich Games mal einfach komplett neu machen, so ungefähr.
Ja.
Das war gut.
Bei mir hat es gerade Klick gemacht. Wir haben ja einmal Themenwechsel, Pragmata, heute kurz drüber gesprochen. Ja. Und wir haben ja gesagt, dass es sich clunky anfühlt für einen Shooter.
Ja.
Warum? Das ist doch die Resident Evil Engine. Die ist ja bei den Story-Spielen auch immer langsamer.
Stimmt.
Ja, deswegen hat sich das auch so angefühlt. Hat bei mir gerade.
Stimmt. Schlaganfall. genau, das nächste Game in der Liste ist Jump Force.
Ja, Jump Force ist ein Kampfspiel à la Dragon Ball und so weiter. Das Jump Magazine in Japan ist ein Magazin für Mangas, wo ganz, ganz viele Mangas auch rauskommen. Unter anderem meine ich sogar, dass One Piece dort wöchentlich rauskommt, immer die neuen Chapter. Hm. Und daraufhin gab es ein Kampfspiel, wie es ja diverse gibt, auch zu Naruto und alles Mögliche, wo aber ganz viele verschiedene Animes mit drin sind. Und beliebte Titel auch drin sind. Habe ich mir damals geholt, als es rauskam. Ich habe es sehr gerne gespielt. Es ist sehr nischig, wenn du mit irgendwelchen Leuten spielst, die mit der Welt nichts zu tun haben. Nur Animes in groben Zügen, die bekannten Titel kennen. Viel zu viele Charaktere, die ihr nicht kennen werdet. Aber echt? Trotzdem,
ist das so?
Ja,
sind so viele dabei?
Ja, wie zum Beispiel von hier Hitman Reborn und so weiter, einer meiner Lieblingsanimes damals gewesen, sind die Charaktere mit dabei, die werdet ihr niemals kennen. Hat Spaß gemacht, es gab geile Physics in Bezug auf Gebäude, die auch kaputt gegangen sind mit Supermoves und so weiter und so weiter. Super klassische Beat'em-up, Spaß gemacht, aber nichts Besonderes.
Ja, nächste Game in der Liste, Metro Exodus, der nächste Teil der Metro-Reihe, gibt's nicht viel zu erzählen. Metro in der postapokalyptischen Welt, Shooter, Monster, Menschen, Pich, Pich, Buch, Buch, Tod, Tod.
Ja, weil wir immer noch keiner von uns wirklich in Metro reingegangen ist, ne? Also ich mal so ein bisschen gespielt, ja.
Das Gameplay ist, also vom Feeling, vom Movement fühlt sich das für mich irgendwie nicht sauber, nicht passend an. Ja. Meine persönliche Meinung. Deswegen habe ich häufig aufgehört, nachdem ich angefangen habe.
Ja, also ich habe Metro Exodus gezockt, nicht ganz durch, echt? Aber doch schon ein paar Stunden, aber es ist, wird mir schnell zu eintönig, also passiert more in meinen Augen. Same. Ja, okay. Das hat mich so ein bisschen
auch sehr berechenbar, glaube ich, ne?
Ja, Monstern. Genau. Also war, macht Spaß, aber ist nicht so meins.
Ja. Ein Titel, über den wir theoretisch hätten richtig lange auch reden können, war Anthem. Die ganze Geschichte darum, dass es natürlich so ein bisschen als ein Destiny-Killer damals so galt und dann relativ schnell abgestürzt ist aufgrund von verschiedenen Problemen. Der Ansatz war super interessant, dass du einfach diese robotischen Anzüge hast, die du weiterentwickeln kannst, wo du verschiedene Fähigkeiten hast, etc., etc. Das Rumfliegen durch die Welt war so cool. Ja,
das sah so gut
das
aus.
War richtig nice. Das hat echt Spaß gemacht. Aber es hat dann wirklich am Ende am Gameplay, an der Fülle gefehlt, was du so machen kannst. Das war alles ein bisschen clunky. Es hat einfach gameplay-technisch nicht Spaß gemacht. Das muss man leider einfach sagen.
Ich habe es gerade am Anfang einmal kurz gesagt, bevor wir in der Aufnahme waren. Ich habe vor kurzem noch Videoclips dazu gesehen, auch von Leuten, die dort gearbeitet haben, was die Probleme waren in der Entwicklung und so weiter. Und es sieht so schön aus. Würde das Spiel jetzt rauskommen, fertig rauskommen, gut rauskommen, ich hätte da so Bock drauf. Diese ganze Welt mit der Vertikalität, mit dem Rumfliegen, hast du ja schon gesagt, wie die Anzüge aussehen. Ich glaube, ich hätte so Bock da drin zu leveln, zu grinden, neue Ausrüstung zu finden, diesen Anzug vielleicht verändern zu können.
Ja.
Das wäre so nice gewesen.
Ja, aber es sollte nicht sein.
Ja, gibt's halt manchmal so, ne?
Aber denn, es war das Exklusivtitel, Xbox?
Nein.
Nein, ne?
Nee, exklusiv Kacke. genau, und der nächste Titel auf der Liste, The Division 2, der zweite Teil von The Division.
Der wieder eine Hochzeit hat aktuell irgendwie.
Herr Grüß an Willi.
Irgendwie voll am Kommen, irgendwie spielen super viele Leute wieder, ne? Aber für mich nach wie vor dasselbe Problem, was The Division 1 schon hatte. Ich möchte nicht 4 Stunden lang auf jemanden, auf einen menschlichen Gegner einschießen. Das fühlt sich einfach komisch an.
Ja.
So, das sollte mit 4 Schüssen erledigt sein, das Geschäft. So, nein, ich schieße eine halbe Stunde auf einen gepanzerten, keine Ahnung, was Dude. Also sieht nicht mal gepanzert aus, sondern einfach menschlicher Gegner. Es fehlt einfach die Abwechslung in diesem Spiel, dass du Gegner hast, die wirklich irgendwie, ne, dir das Gefühl geben, dass du auf was anderes mal schießt, abseits von Hubschrauber vielleicht mal. Also das ist.
Das ist keine Luft nach oben.
Ja, da kann das Spiel noch so gut sein in der Idee und im Gameplay, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Klassische Balancing-Mechanik. Wir müssen die Gegner ein bisschen schwerer machen. Wir haben jetzt hier ein High-Level-Gebiet und du bist Low-Level. Wir schrauben HP hoch.
Ja. Ja, ist halt irgendwie
wir schrauben HP hoch. Ja. Völliger Blödsinn, ne?
Ja, vielleicht ist es einfach die Hornhaut, die dicker.
Ja, wenn du so oft abgeschossen wirst, dann musst du einfach
irgendwann mal mehr Hornhaut als Mensch.
Natürliche Rüstung.
Horny. Genau, das nächste Game auf der Liste. One Piece World Seeker.
Wollte ich immer mal spielen, weil es ja ein, nicht Open World, aber es ist ja ein Action-Game mit leichten RPG-Ansätzen in der One-Piece-Welt.
Ja.
Es ist ja kein klassischer Brawler, den man erwartet hätte, so ein Beat'em-up, ne, à la Dragon Ball, wie wir jetzt auch schon mit Jump Force hatten, sondern es ist ja wirklich so ein, ähnlich wie Dragon Ball Z Kakarot.
Ja.
So, und das fand ich super interessant, bin aber leider nie reingegangen.
Ja. Ja. Bei solchen Dingen stört mich natürlich, wir haben One Piece, welches immer noch weiterläuft, ne, und jetzt mehr denn je interessanter wird und sonstiges. Mhm. Dann haben wir ein Spiel, was rauskommt, welches nach nicht mal einem Jahr in dem Sinn obsolet ist, ne, weil neue Charaktere dazugekommen sind, alte Charaktere vielleicht gestorben sind oder sonstiges. Mhm. Aber ich wünsche mir, wenn das abgeschlossen ist, irgendwann in 50 Jahren One Piece, dass man ein dickes Spiel dann dementsprechend darüber macht.
Wie lange willst du spielen?
Ja.
Das Ende wird keiner erleben. Zum einen vom Anime nicht und dann auch vom Spiel nicht mehr.
Ja, das ist es ja, ne? Das Ende wird ein Gerücht sein.
Ja. Ja.
Habt ihr gehört? Frederik soll das angeblich durchgespielt haben.
Was?
Wann hat er angefangen? Bevor die Mauer gefallen ist?
Er wird der neue Bundeskanzler. Genau, das nächste Game auf der Liste. Yoshi's Crafted World.
Ja, einfach nur ein süßes Jump'n'Run in der Yoshi-Welt, ne? Eben hier mit diesem ganzen Garn-Style, dass das so ein bisschen textilhaftig aussieht.
Ja, ja. Wir haben zu den Yoshi-Spielen wow. immer einen großen Abstand. Jetzt dieses Jahr kommt ja der nächste Titel raus mit dem Buch da, Mysterious Book.
Ja, kann sein.
Und nächster Game. Das nächste Game auf der Liste. Days Gone. Richtig geiler, ich hab's durchgezockt, fand's mega cool, richtig geiler Zombie-Shooter, Open World, sehr stark an, man kann sich ein bisschen vorstellen, wie Walking Dead angelehnt oder so, es mehrere Gruppen an Menschen, die dann zusammen wohnen, sich da was aufgebaut haben, du selber bist so ein Biker, fährst mit dem Motorrad rum, dann laufen da aber richtige Zombie-Massen teilweise, du hast richtige
Wellen sind das schon.
Ja, richtige, wirklich krasse Zombie-Massen, die dann auch einfach so über die Straße laufen können und dich auf einmal Fiepfer-Pup weggegessen haben.
Fiepfer-Pup.
Und das Geile war, es gab auch solche Zombie-Lager, wo dann diese Brandherde, wie heißt das, also diese Virusherde entstanden sind und dort auch eine ganze Menge an Zombies waren. Und du musstest da diese Herde auch zerstören. Mhm. Also die Herde an Zombies und die Brandherde. You know what I mean. Und das war
ich hab
so krass.
Ich habe zu Hause den Herd noch an.
Das war so krass und du musstest dich teilweise, weil da so viele Zombies und die auch schnell waren, das waren keine so langsamen Zombies, sondern auch schnelle Zombies, die dich dann so schnell weggefressen haben, weil da so eine Menge an Zombies war, musst du dir vorher echt überlegen, wo stelle ich Fallen auf, wie gehe ich da ran, wie kann ich das machen, ohne zu sterben. Und ich fand das Game richtig geil. Leider soll es ja keinen neuen Teil mehr geben.
Ja, das Ding ist auch gut angekommen. Es ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ich würde behaupten, dass es eins der besten Zombie-Spiele wäre, wenn Norman Reedus den Hauptcharakter
spielt.
Ja, stellt euch vor, jetzt das Spiel einfach nur mit Norman Reedus. Vorbei. Mhm. Hast du eine Erfolgsqualität.
Und Kojima hat es gemacht. Stell dir das
mal. Das wäre zu kaputt.
Ja, nee, das brauchen wir nicht. Aber Norman Reedus, da drin als Charakter und mit auf dem Bike und so weiter. Cool.
Das wäre ja einfach
auf Walking jeden Dead. Fall.
Dann wäre es wirklich einfach Walking Dead.
Ja.
Da seht ihr schon das Problem, oder? Es gibt schon irgendwie Norman Reedus und Zombies und es müsste Walking Dead heißen und das gab schon. Das gab
Johnny, okay. Es gibt vielleicht, oder damals gab es mal Vanilleeis, Schokoeis, Erdbeereis. Trotzdem werden neue Sorten gemacht. Und die kommen gut an.
Ich mag nicht die Schatz hier sehr.
Was?
Das hatte ich von Pistazie-Eis.
Auch super, ja.
Voll, boah, richtig geil.
Mhm. Ja. Ich mag so Joghurt.
Joghurt?
Diese ganz schlichte.
Raus.
Ja. Ist richtig lecker. Oder Zitrone.
Wir reden über Eis und er sagt, ich mag Joghurt.
Raffaello.
Was magst du jetzt, Eis Raffaello. Oder Joghurt?
Raffaello.
Nein.
Doch.
Raffaello an sich schon voll. Der
Kokos ist mit allem.
Was hat das jetzt mit
Kokos
Gaming
Kokos nicht allem, aber beim Eis ja. zurück zum Spiel.
Genau, gehen wir mal einfach zum nächsten Spiel.
Bounty, Bounty.
Bounty. Das nächste Game ist nämlich Slay the Spire.
Ja, ein Roguelike-Deckbuilder und den hatte ich schon mal erzählt, ewig bei mir in der Bibliothek gehabt, weil er mal kostenlos war, PS Plus. Einfach geladen, niemals gespielt. Dann habe ich mitbekommen, dass Slay the Spire 2 rausgekommen ist, was ja extrem geboomt hat, weil es ein geiles Spiel ist. Habe ich den ersten Teil rausgeholt vor 3 Monaten oder sowas und ich liebe es. Es ist so gut. Geile Spieltiefen, 4 verschiedene Charaktere, die alle komplett unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Skillkarten. Du kannst so viele Möglichkeiten machen und es hat einen geilen Wiederspielwert. Mega, mega, mega. Fun Fact, ich habe das mal mit ChatGPT durchgespielt.
Was?
Ja, ich habe ihm immer gesagt, welche Möglichkeiten, es gibt eine Entscheidung.
Ja.
Und dass er mir sagt, wie man nachher durchkommt, hat funktioniert.
Das ist verrückt. Aber ja, der zweite Teil nochmal um einiges besser. Und das war eines der ersten, wenn nicht sogar der erste Deckbuilder Roguelike in dieser Art. Also geprägt auf jeden Fall das Genre, das Spiel.
Ja. Mhm. Pure Empfehlung. Also ich finde das so geil. Das gibt es für ein paar Flocken auch im App Store. Mega, mega. Wenn ihr Roguelike Deckbuilder liebt, ist mit das Beste.
Genau, ersten, zweiten Teil, Zocki Mocki. Und next game, Final Fantasy 14, Shadowbringers.
Lahi.
Was auch immer. Ey.
Der Trailer, erstmal zuallererst, der Trailer, der nachher rauskam.
Der Trailer
war das nicht in diesem Teil, wo er durch die Klassen gewechselt ist, ja, als er dieses Engelmonster da kam? Boah, einer der besten Videospiel-Trailer, die ich jemals gesehen habe. Ich mache das heutzutage noch an,
Hammer,
nur um das zu sehen mit der Musik.
Geil.
Genial. Habe ich auch schon erzählt, ein Arbeitskollege von mir, beziehungsweise ein Banker, den ich schule, der hat Shadowbringer-Tattoo auf dem Oberarm.
Nice. Nee, Shadowbringer hat wieder eine richtig geile Storyline in das MMO gebracht. Davor war das so ein bisschen, ja, war nett, war cool alles mit Stormblood, das war alles dieser Krieg, bla 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 bla. Aber Shadowbringer hat so richtig Fahrt aufgenommen und so richtig was reingebracht. Nicht nur, dass du auch im Trailer wieder dachtest, was geht hier ab? Warum heißt Ishtola jetzt Matola? Und warum ist plötzlich Minfilia wieder da, aber in jung, und denkst, was geht hier alles ab? Naja, abgekürzt, die sind in eine andere Welt im Endeffekt eingetaucht, die so eine Spiegelwelt in Anführungsstrichen von der originalen ist, eine Randwelt, whatever, die wird überflutet von dem Licht. Was Licht wird in diesem Teil, ist halt doof, deswegen bist du jetzt der Shadowbringer, der Dunkelheit bringt, weil alles muss
im Gleichgewicht sein.
Genau.
Nur gut, nur hell, nur dunkel ist alles beides nicht gut.
Genau. Und darum geht es im Endeffekt, öffnet aber auch wieder eine ganze Storyline für den nächsten Teil, der dann alles nochmal weiter aufbaut und dann wirklich alles sinnig abschließt. Hammergeiles Ding.
Übel geil. Also für mich fast, ne, Endwalker fand ich noch ein bisschen besser, aber Shadowbringer war übel genial und da habe ich Final Fantasy 14 richtig lieben gelernt.
Gunbreaker kam da.
Ja. Gunbreaker, die neue Tank-Klasse.
Genau, der Hauptcharakter aus Final Fantasy 8 quasi, ne, mit dem.
Habe ich sofort als Tank
mit gezockt. Der Schwertknarre, so geil, ey.
Genau, ja. auch zum Beispiel, dass Charaktere von Realm Reborn seit Anfang von Final Fantasy 14 dann dementsprechend ihre Klasse dann wechseln zum Beispiel, ne, wie Tancred in dem Teil.
Ja.
Einfach genial. Und das war das Ding, welches mich, wie soll ich sagen, vielleicht hat es auch Final Fantasy 14 für mich kaputt gemacht, für die zukünftigen Erweiterungen. Aber wenn die sowas mal wiederbringen, bin ich wieder drin. Potenziell mit der nächsten Erweiterung, die ja schon angekündigt ist und bald irgendwann kommt. Grafik-Update.
Evercold oder sowas heißt es doch, ne?
Ja. Leider raus. Also MMO kann ich nicht mehr.
Geht nicht. Das letzte DLC kam nicht so gut an, habe ich zumindest so gehört.
Ja, das Problem ist einfach, dass natürlich neue Erweiterung, neue Storyline, die noch nicht existiert. So, weißt du, was ich meine? Ja. Es muss etwas Neues aufgebaut werden. Du hattest vorher schon drei Mainline-Games oder DLCs, die super viel gegeben haben an Input, wo du irgendwann mal natürlich ansetzen kannst. Jetzt musst du das alles wieder neu aufbauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das neue DLC besser angenommen wird. Aber ja, was willst du machen? Es ist nach wie vor ein MMO, es geht einfach immer weiter. Es dreht hier an der Schraube und an der anderen dann weniger und keine Ahnung, das ist, ja.
Zwei neue Jobs.
Hier.
Neuer Job, neuer Flop. genau. Final Fantasy 14 Shadowbringers Bones auf die Menschenliste, Honorable Mentions Liste gelandet, gerade weil wir auch schon über Final Fantasy 14 gesprochen
und
haben.
Und das hier
eine Erweiterung
ist. Und wir können bei der letzten Erweiterung, da können wir nochmal richtig reingehen, weil dann können wir alles zuziehen. Den Sack zuziehen, sagt man für gewöhnlich.
Sacki gut verpacki. das nächste Game auf der Liste ist Control. Und genau, eigentlich sagt der Name genau, was das Spiel macht. Das ist ein Shooter, in dem du mit deinen Fähigkeiten Sachen kontrollieren kannst. Ganz cool gewesen, auch von der Art her was Neues gewesen. Also du hattest so ein bisschen so Psycho-Mycho-Kräfte. Ich weiß gerade nicht, wie heißt das, psychokinesische
Mewtwo.
Kräfte. Mewtwo-basic. Genau, du bist Mewtwo mit Waffen.
Ja, basically.
Genau, ganz cool eigentlich. Also jetzt nichts, wo ich sage, muss man unbedingt gezockt haben, aber war schon ganz cool, kann man machen. Control,
zockt ja, das die mal. Story drumherum war einfach interessant, dass du dieses FBI-Büro hast, das komische, außergewöhnliche, außerirdische, teilweise psycho-verkopfte Dinge einsperrt, die nicht so gut sind für die ganze Welt, die dann dort ein bisschen Rampage machen, ausbrechen und du musst ein bisschen Kontrolle reinbringen.
Ist ein zweiter Teil gekommen oder kommt?
Kommt noch nicht.
Genau.
Ja.
Es gab noch ein ähnliches Game, wo du das mit Zeitanhalten und sowas hattest, das auch sehr ähnlich war vom Spielprinzip her. Es gab aber nicht mehr, wie es hieß. Zeitanhalten in der Spiele oder so.
Sorry, wenn ich ein bisschen vom Thema abschweife, aber Enrico, was denkst du, wann Mew 3 kommt bei Pokémon?
Gute Frage.
Kommt er noch vor Mew 4?
Weißt du nicht.
Vor Mew 4.
Und was ist mit Mewtwo God?
nee.
Got to be.
M2GSG.
Was? Ist das ein Cheatcode, den du gerade vorliest?
Super Saiyajin.
Ja. Gott, also, super. Ja. Okay, okay, okay.
Ich komme nicht mehr mit.
Nee, keiner. Das ist ja das Ding. Keiner.
Naja, die Mega-Entwicklung könnte man ja dazu zählen, aber ich glaube
niemals. SJGSJ.
Es gibt eine Mega-Entwicklung von Mewtwo?
Zwei. X und Y, glaube ich.
Alter.
Eine ist physisch, die andere ist Fähigkeit magisch.
Mhm.
Ich lerne nie aus.
Hm? Ja.
Und, oh, okay. Dann, und dann Potara-Ohrringe, die beiden, und dann Mew 3.
Ja.
Aber wäre das dann nicht Mew 4, weil das sind Mew 2 plus Mew 2 sind Mew 4?
Nein, aber es sind zwei halbe Mew 2s.
Aber ist das dann Mew Getter oder sowas?
Mew Getter. Okay.
Weiter geht's.
Nächstes Game. Astral Chain.
Ist ein RPG, Action-RPG, wenn ich mich richtig erinnere, hatte mal, der Name flog in diesem Jahr dann so ein bisschen rum, aber so richtig gespielt hat es irgendwie keiner. Ja.
Es war da.
Es war da.
Es war da. Da war auch Untitled Goose Game.
Geiles Spiel.
Nice. I love it. Dass du einfach eine Gans bist, die Leuten so hart wie möglich auf den Sack gehen möchte. Wie geil ist das? Du hast einen Knopf zum Quaken. Quack. Du läufst Leuten hinterher, machst quack, 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 quack.
Klaus Schuhe,
Schlüssel, egal was, Hauptsache du gehst den Leuten auf den Sack. Ich mochte das so sehr.
Und was musste man am Ende holen?
Weiß ich nicht.
Irgendwie ein Item solltest du zurück in dein Nest bringen. Es ist so geil. Ich wollte es meiner Frau immer zeigen, aber sie denkt, ich will sie damit verarschen, weil das so komisch erstmal aussieht.
Nein.
Es macht so viel Spaß.
Gutes Ding. Es ist ja auch ein Rätselspiel am Ende des Tages.
Und es ist kurzlebig. Also es dauert, keine Ahnung, wie viel, 3 Stunden oder sowas?
Ja.
Und das Game hat einfach gezeigt, dass sie eine verdammt gute Gans wäre.
Ja.
Das Game hat auch gezeigt, dass du keinen Titel brauchst, um gut zu sein.
Das ist so. Ja. Es hat einen Titel. Der Titel ist Untitled. Also, es ist ein Titel.
Das war ganz gut, wirklich, ganz gut.
Ich glaube, das Game hat Hase auch gezeigt, dass er nicht ganz dicht ist.
Ganz und gar.
Stark. Stark.
Die Gans ist gar? Scheiße da oben.
Meine Chicken Nuggets.
Ganz oder gar nicht.
Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
Und das nächste Game, Code Wayne.
Yes, Code Vein. Ein Souls-like im Anime-Stil mit Anime-Vampiren. Das Ganze spielt, ist ein Secret Ending, also wenn ihr Spoiler vermeiden möchtet, wegschalten. Und zwar im God-Eater-Universum dementsprechend, ist aber quasi in einer kleinen Kuppel, in einer kleinen Stadt, na klein ist auch nicht, aber spielt dort ab. Ne? Das heißt, die sind von der God-Eater-Welt sozusagen abgegrenzt. Das ist nämlich ganz interessant, weil wenn man die Verbindung erst hat, dann sieht man die Referenzen, dann sieht man erst, okay, oh ja, das irgendwie stimmt das ja doch überein dann dementsprechend.
Ja.
Es geht aber darum, man ist quasi ein Anime-Vampir und muss
Senpai.
Genau. Muss dann dementsprechend durch die Welt laufen, Bosse besiegen, klassisch Souls-like mit einer Story dahinter, du hast Companions, du hast dicke Bosse, du
hast dünne Bosse,
sofort Bosse, hast starke, hast schwache Bosse, aber nichtsdestotrotz,
große Bosse, kleine Bosse.
Der Clou an dem Game ist, du kannst von Bossen und anderen Gegnern quasi wie bei Castlevania Seelen sozusagen oder Runen sozusagen abholen und die bei dir einsetzen. Dadurch kriegst du neue Fähigkeiten, neue Buffs, neue Klassen und sonstiges freigeschaltet. Kannst immer switchen hin und her. Zum Bauen sehr gut.
Bosse mit Blättern.
Bosse mit nassen Steinen.
Ambosse.
Wow.
Komm.
Ambosse. Der war gut.
Komm.
Super.
Schreibt's in die Kommentare.
Was auch gut war, war das letzte Game auf unserer Honorable Mentions Liste. Remnant from the Ashes.
Remnant from the Ashes.
Das erste Souls-like-Shooter-Game, was ich kannte. Ich weiß nicht, ob es davor schon mal eins
gab. Plus Multiplayer.
Multiplayer.
Ja.
So ganz komische Mischung, die ich vorher auch so noch nicht gesehen habe.
In Third Person.
Super interessant fand, aber niemals Freunde hatte, die es mit mir spielen wollten.
Ich habe das Tutorial gespielt und mich hat es einfach nicht gecatcht.
Ja. Ich fand's irgendwie geil. Du startest ja einfach dann in so eine kleine Runde, in so eine Welt, wo du dann versuchst, dich weiter durchzuschlagen. Die Gegner sind super hart, super schwer. Du musst dich aufleveln. Wie du sagst, Hase, du hast Schusswaffen, womit du hantieren kannst. Du hast deine kleine Base, die du aufrüsten musst. Da sind auch so ein paar Überlebende, mit denen du auch Stories eben hast und so. Ich fand das super interessant. Aber wie gesagt, ich hab's nie weit gespielt, leider.
Ja, viele, viele Rätsel, viele Unlockables bezüglich Waffen und sowas, durch diese Rätsel teilweise auch, welches nochmal so einen Zelda-Aspekt mit reingebracht hat, ja. welches genial war.
Ne? Ein bisschen Metroidvania-like schon. Ich glaube, du hattest sogar auch so Skills und Fähigkeiten, oder? Mit denen du teilweise sogar auch wirklich Gegende freigeschaltet hast, hochspringen konntest und sowas. Ja. Also es war schon eigentlich ziemlich nice.
Ein guter Attempt, der zweite Teil auch nochmal um einiges geiler. Ne? Vielleicht sollten wir darüber reden im späteren Verlauf und das mal reinschmeißen.
Ja, ich spiele Persona.
Ja, die Liste ist durch. Wir haben alle Games besprochen und 2019.
Ich bin auch durch. Es ist so heiß, ey.
Zwei Dinge fehlen noch.
Ja.
Und zwar erstmal die Gesamtwertung des Jahres 2019. Und damit haben wir eine Gesamtwertung von A.
Orangensaft.
Saft.
Ist ein A.
Hier ist durch ja. und durch war das Jahr super stabil. Und langsam kommen wir in eine Zeit, wo ich, keine Ahnung, finde, dass jedes Jahr irgendein geiles oder mindestens 5 geile Games beinhaltet, welche wir gezockt haben und welche sowieso immer noch da sind. Richtig nice.
Ja, das ist einfach wirklich crazy. Die Qualität an Games wird immer größer, immer besser. Wie du sagst, du hast eigentlich immer eine gute Auswahl an Genres, die dir selbst gefallen. Du wirst immer etwas finden in dem Jahr, was du gut und gerne gespielt hast. Langlebig, ne, teilweise Games, an die wir heute entweder noch sehr gut und sehr nah zurückdenken oder tatsächlich sogar noch spielen. Es ist so crazy, außer Kingdom Hearts 3.
Ja.
Ja. So vorbeifahrendes Auto, Alter.
Das war der neue Need for Speed Teil. Genau, und fehlen tut noch das Game of the Year 2019.
Nein, it's in the game.
Genau, wir haben für uns gewählt Sekiro Shadow Die Twice.
Muss einfach.
Ja. Einfach ein unglaublich geiles Game von From Software.
Ich hätte Monster Hunter genommen, aber okay. Es ist ein DLC, kann ich verstehen.
Keiner hört Enrico zu. Super geiles Souls-like. Wir haben auch schon gesagt, einfach eine Time of Souls-likes.
Ja.
Einfach ganz anders auch nochmal als die anderen. Mega-Game. Zockt es, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es nicht tun wollt. Ich durfte diese Worte nicht sagen, die mir in den Kopf gekommen sind. Denn?
Time of my life.
Ja. Nein, ihr müsst das spielen, das ist gut.
Das war's dann auch schon. Ne? Ich hoffe, wir konnten euch bei einigen dieser Games erhitzen, denn wir sind am Schwitzen, sind schon lange am Sitzen.
Und am Witzen.
Aber durch und durch auch wieder ein starkes Jahr, ne? Also,
Sekiro. Hat sich nicht gereimt, Journey.
Bloodstained, tut mir leid.
Er hat noch nicht verstanden, wie das
funktioniert. Hunt Showdown, Monster Hunter World, Borderlands 3, Link's Awakening, Death Stranding, Alter, die geilen Titel, die hören ja gar nicht auf. Nebenbei haben wir beide auf jeden Fall Final Fantasy 14 MMO gezockt, wie blöd. Das war gerade unsere heiße Phase.
Da, wo wir wieder reingestartet sind, ja.
Was kommt denn jetzt? Jetzt in den nächsten Jahren kommt ja dieser Corona-Boom, wo die geilen Spiele kommen.
Das wird super interessant, 2020. Da werden wir viel drüber reden können, was da so gaming-technisch passiert ist. Denn das hat Gaming auf jeden Fall maßgeblich geprägt und auch verändert langfristig. Das wird interessant. Aber so 2019, glaube ich, erstmal super gut abgeschlossen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Gaming-Boom.
Boom, 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 boom.
Ich zocke in meinem Room. Gaming ist halt so toll. Ich wäre gerne voll. Damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, was ihr gesehen habt, wenn ihr was gesehen habt, außer ihr habt das nur gehört, dann habt ihr es nicht gesehen, dann liked uns auf allen Plattformen, auf Insta, auf YouTube, auf Twitch, auf Spotify.
Only Friends.
Und wenn ihr sagt, das gefällt mir so gut, diese Jungs brauchen einen Ferrari.
Einen dann Hut.
Gibt uns ein bisschen Oplaten vom Peiniger und auf Steady. Dort könnt ihr uns abonnieren. Dann sind wir happy und ihr seid happy, weil wir sind happy.
Vielen Dank an alle, die es jetzt bereits tun. Vielen, 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 vielen Dank.
Haben wir den Lamborghini eigentlich schon bestellt? Diesen Bollerwagen mit der Verkleidung?
Nein, wir konnten uns das noch nicht leisten.
Auto fällt schon.
Da ist er weggefahren. Ja, auch Leasing. Vielen Dank an die Jungs, mit denen ich hier in diesem schwitzigen, heißen Raum sitze. Ich glaube, das nimmt gerade eine falsche Wendung.
Ja.
Vielen Dank an euch.
Wir sind nicht in der Sauna, damit ihr Bescheid wisst. Es ist einfach nur warm.
Ja, eine Sauna. Wir können uns in die Sauna setzen zum Abkühlen.
Übel warm, bei 40 Grad im
Schatten. Sauna-Stream.
Nein. Nein.
Genau, genießt die Folge bei dem geilen Wetter, habt schöne Tage und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Ciao, Kakao.
Ciao.